heute Abend. Ich darf euch etwas teilhaben lassen an meinem Erleben der letzten Jahre, speziell jetzt auch in Irland. Ich hatte mir so ein paar Gedanken gemacht, was ich euch gerne mitteilen möchte. Ich weiß nicht, warum ich dies oder jenes erwähnen werde, aber vielleicht ist es einfach wichtig, dass ja für jemanden auch ermutigt zu werden auf dem Weg mit Gott. Und ich möchte einfach ihm auch die Ehre geben bei allem, was wir erlebt haben, dass Gott ein treuer Gott ist. Und ihr habt ja schon gehört, etwas von Gary am Dienstag. Er hatte schon ein bisschen erwähnt davon, dass der Herr uns nach der Bibelschule nicht so geführt hat, wie wir das eigentlich geplant hatten, nach Amsterdam zu gehen. Wir hatten gebetet für eine Wohnung dort und Gott hat ganz klar die Tür zugemacht. Und für uns war das ja, es war ein klares Nein von Gott. Aber frustriert saßen wir zu Hause in meinem Elternhaus auf Kisten und fast gepackten Koffern und wussten nicht, wohin es gehen sollte. Und das war sehr frustrierend. Und innerlich habe ich auch rebelliert ein Stück weit, weil ich dachte, ich war noch nicht bereit, nach Irland zu gehen, was wir dann also schon ins Auge gefasst hatten. Und ich fühlte mich einfach nicht, dass es wäre nicht der richtige Zeitpunkt für mich. Aber ich weiß, Gott hat einen besseren Plan für uns, aber zu dem Zeitpunkt, es war schon schwer zu akzeptieren und innerlich brodelte es und ich konnte damit nicht so umgehen. Aber dann habe ich auch einen Satz, gibt es im Englischen, und der heißt, where God guides, he provides. Und das ist im Grunde so wichtig, dass wir das verstehen. Wohin Gott auch führt, da versorgt er auch und da gibt er uns alles, was wir brauchen. Und auch die Kraft dazu. Und er hat unmissverständlich, und wie er das auch schon, Gary das auch schon erwähnt hatte am Dienstag, hat unmissverständlich klar gemacht, dass er uns in Irland haben wollte. Für eine bestimmte Zeit, für unbestimmte Zeit. Wir wussten das nicht. Viele praktische Gebetserhöhungen erlebt, vom Studium, Studienplatz zum Umzug, ganz praktisch, Haus, Auto und so weiter. Und schnell musste ich erkennen und auch bekennen, dem Herrn bekennen, dass ich so kleingläubig war. Trotz 3 Jahre Bibelschule, trotz, wo man so viel auch über den Herrn, über die Bibel lernt, viele Bibelverse auswendig lernt und trotzdem so kleingläubig. Aber dann habe ich auch gemerkt, Gott hat die Tür weit geöffnet nach Irland. Für mich war das auch ohne Zweifel, es geht in diese Richtung. Und ich konnte auch mit Frieden und Freude im Herzen dann losziehen. Das war auch nicht einfach für meine Eltern. Und die haben das auch so miterleben dürfen und konnten uns auch ganz getrost ziehen lassen. Während Gary dann sein Studium angefangen hat, habe ich als Krankenschwester gearbeitet, habe mich registrieren lassen und bin dann gleich eingestiegen. Schon nach etwa 3 Wochen hatte ich dann meinen ersten Dienst im Krankenhaus auf einer Station. Und das hat mir geholfen, also mir geholfen bei der Integration in ein neues Land, die Kultur, die Leute besser kennenzulernen. Ich hatte auch viele nette und lustige Begebenheiten und ich erinnere mich wirklich an meinen ersten Einsatz auf Station in einem Krankenhaus in Lisburn. Und das war gerade, wie gesagt, an meinem ersten Dienst und eine ältere Dame sagte mir so ganz unauffällig, I need the commode. Und da dachte ich, okay, Kommode, ich konnte das Wort nicht in dem Zusammenhang. Dachte ich irgendwie Nachtschrank oder so. Aber was sie eigentlich haben wollte, war ein Toilettenstuhl. Naja, so waren dann meine Erfahrungen auch etwas peinlich vielleicht auch zum Teil. Aber das gehört natürlich dazu, wenn man in einem neuen Land ist. Und vielleicht kann man jetzt darüber schmunzeln, aber es gab auch dann die Zeit, und das verlief etwas schleichend, und ich muss sagen, wo man gemerkt hat, wie die Andersartigkeit der anderen Kultur angefangen hat, mich zu nerven und auch zum Teil mich geärgert hat. Und war ich auch noch mit einem Nordiren verheiratet. Und das gab natürlich auch Spannungen zwischendrin. Und das ist auch ein Kennenlernen der neuen Kultur. Und wer das schon einmal erlebt hat, und ich weiß, hier sind auch Missionare aus Afrika und so weiter. Ich denke, ihr seid wahrscheinlich auch durch ähnliche Erfahrungen gegangen. Das sind die Symptome eines Kulturschocks. Nun habe ich gedacht, davon würde ich vielleicht verschont bleiben, weil ich hatte im Sommer hier in Prag meine Sommerarbeit geschrieben über die Frauen der Mission und da ging es auch um Kulturschock und alles und ich dachte, ich wüsste so viel, aber es hat mich dann echt auch erwischt und betroffen. Also 4 Monate etwa, nachdem ich in Irland war, dann war diese Honeymoon-Phase vorbei, diese Euphorie, sagt man mal, wo es alles neu ist und aufregend und schön. Und dann kam halt die Ernüchterungsphase und wir sind dann in die Routine gekommen, einfach des Alltags. Und dann fühlte ich mich auf einmal einsam, unverstanden. Ich konnte den Humor der Iren plötzlich nicht mehr leiden. Ich habe ihn auch nicht verstanden. Aber das Schlimme war daran, dass ich die Freude am Bibellesen und am Beten auch verloren habe. Und das ging eine ganze Zeit, das ging wahrscheinlich einige Wochen und sogar Monate, dass ich keine Kraft dazu hatte. Ich hatte keine Motivation, nicht mal ein Buch zur Hand zu nehmen und zu lesen. Und das war eine richtige Krise. Und dazu noch meine hohen Erwartungen. Wiederum stellte ich sie an mich, weil ich dachte, Mensch, als Bibelschülerin, das darf dir doch nicht passieren. Das kann doch nicht sein, dass sowas ist. Aber der Herr ist geduldig und treu. Und er ist ein wunderbarer Herr und hat mich häppchenweise durch kleine Verse ermutigt und auch bei der Stange gehalten. Und das hat mir Kraft gegeben. Und Gott hat einen wunderbaren Plan und sein Plan ist höher und seine Wege sind besser als unsere Wege. Und er hat etwas getan, was natürlich ist, aber ich bin dann schwanger geworden mit unserem ersten Sohn und ich muss sagen, das hat mich komplett verändert und Gott hat das benutzt. Er hatte das in seinem Plan und es hat mich sozusagen auch geheilt von diesem Kulturschock, weil ich dann irgendwo einen neuen Sinn gefunden habe, eine neue Zuversicht, eine neue Hoffnung, eine neue Freude. Und ich konnte das auch so gut dann freudig das Leben auch annehmen in Irland. Ich war total gelassen dann und konnte mich auch wieder voll einbringen und das Land lieben lernen. Ich liebe Irland, ich liebe die Menschen und ich wollte da auch nicht weg. Also wie gesagt, dieser ganze Prozess, ich habe mich dann wirklich integriert und Gott hat halt dieses kleine Wunder benutzt eines Kindes, um mir wichtige Lektionen zu erteilen. Dann gab es auch viele Zeiten wiederum, wo unser Vertrauen immer wieder geprüft wurde und indem wir ganz bewusst Glaubensschritte tun mussten. Und ein konkreter Glaubensschritt war auch sehr schwer für uns. Wir haben erwähnt, dass wir zuerst in einer kleinen Gemeinde mitgearbeitet haben, 3 Jahre insgesamt. Gary war dort Pastor, 2 Jahre. Wir kamen zu einem Punkt an, wo wir einfach gedacht haben, wir sehen, die Zeit in dieser Gemeinde ist abgelaufen. Es waren einige Schwierigkeiten, aber wir haben einfach gemerkt, dies ist nicht mehr unser Platz. Aber Gott möchte uns woanders haben. Aber wir wussten nicht, wohin. Darum wir mussten diesen Schritt tun. Gary hat seine Kündigung eingereicht und hat es den Ältesten erklärt, dass wir uns so anders geführt sehen und wussten nicht, wohin. Ich war zu dem Zeitpunkt schwanger mit dem zweiten Kind. Wir hatten gerade ein neues Haus, also wohnten gerade 1 Jahr in dem Haus und dachte, Herr, du kannst es doch nicht zulassen, dass ich jetzt auch noch wieder umdenken, wieder mich in etwas Neues eingewöhnen musste. Und doch, wiederum hat Gott da seine Treue gezeigt. Und ich möchte das jetzt einfach nur, weil ich euch ermutigen möchte, auch weil der Herr ein guter Gott ist. Und wenn man durch Schwierigkeiten geht und auch nicht weiß, wie der Weg weitergeht, dass er treu ist und er wird euch es zeigen zur rechten Zeit. Nun war es so, ein Anruf kam vom Pastor in der Gegend, ganz dicht eigentlich bei uns, 10 Minuten von uns entfernt, eine andere große Gemeinde, die suchten den Zweitpastor und waren sehr interessiert. Und für uns war das ganz bald schon eine Gebetserhörung, dass diese Gemeinde die richtige für uns. Sie ist nun 4 Jahre schon unsere Heimatgemeinde und wir fühlten uns sehr, sehr wohl in dieser Gemeinde. Und wir haben viel, viel lernen dürfen in dieser Gemeinde. Und dann wiederum, vor gut einem Jahr, kam wieder ein großer Glaubensschritt. Und dieser viel weitreichende Glaubensschritt, in dem wir wieder umziehen mussten, aber nicht diesmal wieder, sondern zurück nach Deutschland, wieder in ein neues Umfeld. Ich sag mal, nicht in unsere Heimat. Viele sagen dann, Claudia, du gehst ja wieder zurück nach Hause. Und ich sag, ja, was ist zu Hause? Mein Zuhause ist ganz oben in Norddeutschland. Jetzt wohnen wir ganz unten im Süden. Und was sehr, sehr schön ist, aber es ist nicht mein Zuhause. Und wir haben trotzdem gelernt eben, dass wir wieder gehorsam sein müssen und wieder eine ganze Abhängigkeit auch vom Herrn leben müssen. Unseren Unterstützerkreis aufbauen und so weiter. Und diese ganzen Erfahrungen, ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen von dem Durchtragen. Aber eine besondere Begebenheit war dort vor etwa ja, im November letzten Jahres, wo wir eine Abhängigkeit auch lernen mussten, vom Herrn zu leben. Dass unsere Waschmaschine ging kaputt und wir wussten, wir ziehen ja um im Sommer nächsten Jahres oder in diesem Sommer. Und ich dachte, Mensch, die sollte doch nur noch 8 Monate halten. Wieso? Wir hätten sowieso nicht sie mitnehmen wollen. Aber wiederum da, Gott ist ein großartiger Gott. Ich kann es gar nicht beglauben, aber an dem Tag, ich hatte den Waschmaschinenexperten angerufen, sagt, können Sie kommen und sich das mal angucken, ob es repariert werden kann oder nicht. Und in der Zeit, wo er unterwegs war, kam jemand an die Tür und die Frau stand da und sagt, Claudi, ich habe vom Herrn heute das aufs Herz bekommen, dass ich dir das geben soll. Und sie drückte mir so 100 Pfund in die Hand und für mich war das so, ja, wie jetzt? Ich verstehe das nicht. In der Zeit, wo sie da war, 5 Minuten später klingelt das, dieser Maschinenexperte stand vor der Tür. Und so habe ich ihn reingelassen, hat sich das alles angeguckt und sagt, ja, das ist eine größere Reparatur, würde so und so viel kosten, lohnt sich eigentlich nicht. Ich kann Ihnen aber anbieten, eine gute Maschine, also eine gebrauchte Maschine für 99 Pfund. Also Gott hat das genauso abgedeckt. Und das war ein großartiges, ja, Zeichen für mich, dass er, und es ist auch ein Vorrecht, das erleben zu dürfen. Natürlich hört Gott nicht immer unsere Gebete, wie wir es wollen und so weiter. Und wir haben auch Entmutigung erlebt. War ein Vers in einer großen Entmutigung, war mir wichtig geworden. Da steht auch in Jesaja 30, und das so übersetzt, ich habe es immer, in Ruhe und im Vertrauen ist deine Kraft. Und das ist mir auch so zum Motto geworden in den letzten Monaten, dass wir im Vertrauen und in der Ruhe seine Kraft finden. Gott ist so gut zu uns, er hat Gebete erhört und er hat uns immer wieder überrascht. Und ihr könnt auch noch einige Begebenheiten in unserem Rundbrief lesen, ganz speziell, wo Gott im Detail uns erfreut hat, eben auch unsere Kinder, dass er so unmissverständlich geredet hat und Gebete erhört hat. Und ich möchte euch damit ermutigen, auch zum Schluss noch mit einem Bibelvers aus Hebräer 10, Vers 35 und 36. Und da steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg, denn es findet reichen Lohn. Ihr braucht aber Geduld, damit ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Also werft euer Vertrauen nicht weg. Vertraut ihm und er wird es belohnen. Gott segne euch. Danke.
Ja, vielen Dank, Claudia. Ich möchte dann jemanden von euch bitten, einerseits Gott zu danken für das, was Claudia und Gary erlebt haben in ihrem Dienst und dann gleichzeitig mit dafür zu beten, dass Gott auch in der Zukunft die beiden weiterführt in ihrem neuen Dienst, den sie in Deutschland haben. Darf ich bitten, dass jemand uns im Gebet führt? Eigentlich könnte ich es mir heute Abend ja ganz einfach machen. Ich könnte euch sagen, Selbstmord ist falsch. Und damit haben wir es dann, nicht? Dann ist die Sache ja eigentlich klar und wir können gleich zum Eisessen übergehen. Ja, nun, ganz so einfach ist das natürlich nicht. Ich will euch erst einmal mit hineinnehmen in das Phänomen, was ist das überhaupt, Selbstmord? Ich will dann damit hineinkommen, warum Menschen sich denn das Leben nehmen. Ich will euch auch mit hineinnehmen, wie denn in der Geschichte und in den anderen Religionen Selbstmord bewertet wird. Natürlich will ich darauf eingehen, was uns die Bibel über Selbstmord sagt. Ich werde einige Faktoren nennen, die dazu beitragen können, dass Menschen Selbstmord androhen oder dann auch vollziehen. Und werde dann auch noch darauf zu sprechen können, können wir denn damit umgehen? Also wie können wir damit umgehen, wenn wir selbst mit Selbstmordgedanken zu tun haben oder wenn wir mit Menschen zu tun haben, die sich das Leben nehmen wollen oder mit denjenigen, die von Selbstmord betroffen sind, das heißt den Angehörigen desjenigen, der sich das Leben genommen hat. Nun zuerst einmal, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, hier eine Zahl der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, die spricht davon, dass es etwa 1000 Menschen gibt, die jeden Tag durch Suizid sterben. In der internationalen Statistik der Todesursachen finden wir, dass Selbstmord zu den 10 häufigsten Todesursachen gehört. Also damit will ich einfach zeigen, das ist nicht nur eine Sache, die irgendwo am Rande der Gesellschaft geschieht, sondern die meisten von uns werden aktiv oder passiv in ihrem Leben mit Selbstmord konfrontiert. Auf der einen Seite kann es sein, dass ihr, einer von euch oder einige von euch, selbst einmal in ihrem Leben mit Selbstmordgedanken konfrontiert werden, sich damit auseinandersetzen müssen. Welche Gründe dazu führen können, da will ich ja später noch drauf eingehen. Dann gibt es aber wesentlich häufiger die Situation, dass wir uns auseinandersetzen müssen, weil wir mit Menschen zu tun haben, die entweder selbstmordgefährdet sind, das heißt, die Selbstmord begehen wollen, oder die Selbstmord begangen haben. Dann haben wir mit den Personen nicht so sehr zu tun, aber mit den Angehörigen. Oder wir gehören dann zu den Angehörigen. Und in beiden Fällen ist es ja durchaus sinnvoll, dass wir uns vorher darüber Gedanken machen. Ein Zitat von Jean-Étienne Dominique Esquiol. Der hat gesagt: Der Selbstmord bietet alle Merkmale der Geisteskrankheit. Der Mensch nimmt sich nur das Leben, wenn er wahnsinnig ist. Und der Selbstmörder ist wahnsinnig. Das schreibt der damals bekannte, einflussreiche französische Psychiater, des Namens, den ich schon erwähnt habe. Aber ich muss hier auch das Datum zu nennen, das schreibt er 1838. Und 1838 war die Vorstellung von Selbstmord natürlich eine andere als heute. Für ihn ist es damals klar, ein Selbstmörder ist wahnsinnig. Denn sonst käme er ja gar nicht auf die Idee, sich das Leben nehmen zu wollen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite wird vertreten durch Menschen wie Jean Améry, der bekannte Schriftsteller, der Selbstmord als die höchste Form menschlicher Freiheit vorgestellt hat. Er meinte, hier käme das Selbstbestimmungsrecht des Menschen zu seinem absoluten Ausdruck. Ich bestimme über alles in meinem Leben, auch über mein Lebensende. Suizid ist damit Ausdruck der Individualität. Ich bestimme, wann, wo, wie, zu welchem Zeitpunkt ich sterben will. Ähnliche Auffassungen finden wir bei der Sterbehilfeorganisation Exit, die ebenfalls in ihren Prospekten schreibt, dass der Selbstmord ein Ausdruck absoluter Freiheit sei und dass es legitim ist, sich bei einfach Lebensmüdigkeit oder bei schweren Erkrankungen selbst ein Ende zu setzen. In den letzten Jahren hat insbesondere die Gesellschaft für humanes Sterben auf sich aufmerksam gemacht, die ihren Sitz hier in der Schweiz hat, aber auch in Deutschland eine Niederlassung gegründet hat. Sie gibt an in ihrem Jubiläumsprospekt, dass sie innerhalb von 10 Jahren über 100 Menschen geholfen hat, durch Selbstmord sich das Leben, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Das, was bei dieser heroischen Darstellung von Selbstmord verschwiegen wird, ist, dass eine große Zahl von Überlebenden von Selbstmordversuchen nach ihrem Selbstmordversuch das Leben wieder lieb gewinnen und keinen zweiten, dritten oder weiteren Selbstmordversuch unternehmen. Ich will nicht sagen, dass das immer so ist, aber das wird hier verschwiegen. Hier wird nur gesagt, das ist diese heroische Tat, das ist die große Freiheit und jetzt endlich habe ich mich dafür entschieden und bloß nicht jemanden davon abhalten. Und das können einige Personen, die Selbstmordversuche hinter sich haben, durchaus in Frage stellen. Also ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem Mann in Süddeutschland. Der Mann ist Mediziner selbst, bis heute noch, ist dort an einem Flughafen verantwortlich, im größeren Flughafen dort für die medizinische Betreuung der Menschen, mit denen sie dort zu tun haben. Und ich meine, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, da war dann die Aufruhr mit einer Grippe, einer gefährlichen Grippe, die eben in China entstanden war. Und dann musste also jeden Tag die Fahrgäste untersuchen, sehen, ist da irgendein Fall, ist da irgendwas mit Tieren, die dann aus Asien herkommen. Und das hatte ihn unter solch einem Erwartungsdruck gesetzt, dass er irgendwann meinte, er konnte dem nicht mehr standhalten. Und er hatte Angst, dazu versagen und dabei möglicherweise zu verantworten, dass eben diese Grippenviren da nach Deutschland reinkamen. Jedenfalls das Ganze steigerte sich immer weiter und dann versuchte er, sich das Leben zu nehmen. Und er überlebte eben. Und ich hatte hinterher ein paar Mal mit ihm gesprochen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich meine, nicht nur für ihn selbst, auch sich jetzt hinterher eingestehen zu müssen, ich habe da versagt und ich habe mein Leben weggeworfen, ich habe möglicherweise im Beruf versagt, ich packe das psychisch nicht, sondern für seine Frau war das ein vollkommener Zusammenbruch. Sie hatte dann auch das als Vertrauensmissbrauch wahrgenommen. Denn warum hat er nichts erzählt? Warum hat er nicht an mich herankommen lassen? Bedeute ich ihm so wenig, dass er von mir wegläuft? Und all diese Fragen, die dann da gewesen waren. Später so berichtete sie mir immer wieder die Angst, wird er das wieder tun? Bin ich ihn plötzlich einmal los? Also das war eine ganz schwierige Situation für sie und für ihn. Aber nach einigen Monaten, da wo er sich wieder stabilisiert hat, da war für ihn vollkommen klar, das war eine falsche Entscheidung gewesen. Das war nicht richtig gewesen und er wollte das auch nicht mehr wieder tun. Hier nur ein Beispiel von verschiedenen Personen, mit denen ich zu tun gehabt habe, die entweder Selbstmordversuche hinter sich hatten oder mit Selbstmordgedanken zu tun gehabt haben. Aber den möchte ich hier einfach als ein Beispiel nennen, um zu zeigen, dieses Selbstmord ist dieser Ausdruck der vollkommenen Selbstbestimmung. Das ist in vielen Fällen Unsinn. Das stimmt so pauschal nicht. Jetzt wäre die Frage, wer tötet sich denn eigentlich? Und ich möchte das zugegeben nicht ganz vollständig, aber zumindest erstmal etwas plakativ auf den Punkt bringen, indem ich sage, Suizid will entweder etwas Absehbares vermeiden oder etwas Gegenwärtiges beenden. Also etwas Absehbares vermeiden, zum Beispiel die zukünftige Entehrung oder eine zukünftige Gefangenschaft. Meinetwegen ein Soldat ist irgendwo, wird da gefangen genommen. Jetzt denkt er sich ja, ehe ich da eingesperrt werde und gequält werde oder sonst was, dann nehme ich mir das Leben. Oder das, was es dann immer wieder gibt, ein Geschäftsmann. Jetzt, da steht die Pleite bevor und das kann ich nicht ertragen. Und diese Entehrung, und das geht ja nicht, und dann will ich das vermeiden. Also etwas Absehbares in der Zukunft vermeiden oder etwas Gegenwärtiges beenden. Ja, was? Zum Beispiel, was sehr häufig vorkommt, ist eine ausweglose Situation oder eine Krankheit oder ein Trennungsschmerz. Das ist das Typische, die Mordversuche aus Liebeskummer. Nicht? Also ich werde mit der Trennung nicht fertig und deshalb ich nehme mir das Leben zum Beispiel. Also das ist wahrscheinlich relativ, also diese beiden, glaube ich, sind zwei große Gruppen von Selbstmorden, die ausgeübt werden. Typische Beispiele haben wir da bei dem Selbstmord des FDP-Politikers Jürgen Möllemann. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren, der dann eben so seine Karriere am Ende sah, das nicht ertragen konnte und dann gesagt hat, lieber nehme ich mir das Leben. Ich möchte mal nicht dieses Beispiel von dem Uwe Barschel nennen, weil bis heute ja da noch die Verschwörungstheorien blühen, ob der sich nun selbst das Leben genommen hat oder umgebracht worden ist. Aber bei ihm war das ja zumindest äußerlich was Ähnliches. Auch bei ihm, er hatte einen riesen Skandal am Hals und möglicherweise wollte er dem ausweichen. So etwas gibt es besonders häufig im asiatischen Kontext. Auch in Europa, aber da besonders häufig, weil da die Ehre für Menschen besonders wichtig ist. Und manchmal ist die Ehre wichtiger als das Leben. Das, was wir nicht immer ganz so nachvollziehen können. Es gibt dann auch diese unausweichbare Situation, von der man sich betroffen sieht. Da möchte ich als Beispiel nennen Jochen Klepper. Jochen Klepper kennt vielleicht einige von euch als bekannten Liederdichter. Es sind ja einige seiner Lieder, die es auch im Kirchengesangsbuch gibt. Das war ja ein Dichter in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. Er wurde allerdings angeklagt wegen jüdischem Hintergrund. Und da war nun absehbar für ihn, er bzw. seine Frau, seine Familie kommen möglicherweise ins Konzentrationslager. Und dann war ihm diese schwierige Situation, was mache ich? Er hatte keine Perspektive gesehen, das Land zu verlassen. Und so hat er sich mit der ganzen Familie umgebracht. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das, glaube ich, mit Gas. Sie hatten dann Gas dort aufgedreht und sich das Leben genommen. Und das war für ihn eine schwierige Sache, weil eben er auf der einen Seite als Christ das nicht tun wollte, auf der anderen Seite aber auch keinen Weg sah, wie er seine Familie davor bewahren konnte, von den Nationalsozialisten ins Konzentrationslager geworfen zu werden. Nun, es ist aber nicht nur so, sondern wir müssen vielleicht generell davon ausgehen, dass jeder von uns in unter bestimmten Umständen von Selbstmordgedanken betroffen werden kann. Also es gibt dann unter anderem auch Untersuchungen, die darauf hinweisen, dass fast jeder Mensch irgendwann in seinem Leben mal von Selbstmordgedanken betroffen wird. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Es gibt bestimmte Lebensphasen, die da anfälliger sind, zum Beispiel im Alter, zum Beispiel in der Pubertät. Auch manche andere Phasen sind dafür anfällig. Ich möchte euch noch von zwei Beispielen erzählen. So war es beispielsweise, also erinnere ich mich, als ich hier in der Bibelschule relativ neu angefangen hatte. Da bin ich dann nach einem Sonntag nach Hause gekommen, habe dort einen Anruf bekommen von einem Kollegen von der Bibelschule und da hatte der Sohn eines Mitarbeiters sich erhängt. Und was soll man denn dann zu sagen? Was ist da zu machen? Im Nachhinein natürlich ist dann das endlose Denken sowohl der Eltern als auch aller anderen Personen, die mit so jemandem zu tun haben, wer hat mit dazu beigetragen oder wer ist schuld daran oder wer hätte es verhindern können. Und da müssen wir sehen, Selbstmord hängt eben nicht nur mit dem Tod des Betreffenden zusammen, sondern immer auch mit dem, wie das Umfeld mit davon betroffen ist und darunter leidet. Ein anderes Beispiel aus einem Hauskreis, den ich einige Jahre geleitet habe. Da war eine junge Frau mit dabei, sie war Altenpflegerin, war ledig und eines Tages, da kam sie nicht mehr zum Hauskreis. Und wir haben sie dann eben angerufen, sie hat nicht mehr abgenommen, wir sind dann dahin gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir dann in die Wohnung gekommen sind, aber jedenfalls waren wir dann in der Wohnung und sie lag da tagelang nur auf dem Bett, starrte in die Ecke und hat nichts mehr getan, wollte nur sterben. Und warum? Wir hatten noch ein bisschen mit ihr sprechen können und dann war eben, ja, das Leben ist sowieso so aussichtslos und sie ist so schlecht und überhaupt, das klappt gar nicht und es lohnt sich eben nicht zu leben. Und bei ihr war es dann halt so stark, dass da alles Gesprächen und auch jetzt Beten akut nicht mehr geholfen hat. Und so haben wir sie dann in der Klinik begleitet, da war sie dann einige Wochen lang. Und wurde dort betreut und wir hatten sie dann besucht und versucht auch so das geistlich alles mit weiterzuführen. Und das war eigentlich ihr einziger Klinikaufenthalt, den sie gehabt hat. Nach dieser Betreuung ging es ihr besser. Sie hat dann einige Jahre lang etwas Medikamente genommen. Das wurde dann auch von uns geistlich aufgearbeitet dabei. Und bis heute geht es ihr eigentlich gut. Aber hier eben auch eine junge Frau, wo vorher das keiner gedacht hätte, die eher anderen freundlich und fröhlich erschien und relativ erfolgreich in ihrem Beruf gewesen ist. Damit will ich nur sagen, das ist nicht unbedingt nur beschränkt auf die Leute, die vielleicht sowieso etwas melancholisch sind, die sowieso immer im Leben etwas schwach sind. Das muss nicht automatisch so sein, sondern auch Menschen, die sich selbst als stark verstehen können, in solche Situationen kommen, wo sie den Eindruck haben, jetzt muss ich mein Leben beenden. In den seltensten Fällen ist Selbstmord eine eindeutige Handlung, sozusagen das Ergebnis einer wohlüberlegten Bilanz. Es gibt dann auch den Bilanz-Selbstmord, von dem man spricht. Das heißt, einer stellt Plus und Contra, also Pro und Contra auf, sagt, der und der Grund spricht dafür und plant dann ganz genau, so und so will ich mir das Leben nehmen. Das sind Menschen, die man in den seltensten Fällen wirklich davon abhalten kann. Natürlich, Gott kann alles und wenn man das frühzeitig merkt, kann man versuchen, mit diesen Personen zu sprechen. Aber meistens ist das dann sehr systematisch vorgegangen, sehr stark gewollt. Solch ein Bilanz-Selbstmord hat beispielsweise meine Schwiegermutter begangen, also die Mutter meiner Frau. Bei ihr war das schon so, dass sie jahrelang vorher geäußert hat, wenn sie ein bestimmtes Alter hat oder wenn körperliche Probleme auftauchen, dann wird sie sich das Leben nehmen, sieht sie keine Perspektive dafür und das war für sie keine emotionale Sache, sondern immer wieder hat sie darüber gesprochen und dann hat sie das schließlich auch getan, ohne jetzt besonders schwere Krankheit, sondern einfach, na jetzt beginnt das Rentenalter, jetzt sowieso, das Leben lohnt sich nicht mehr, ehe dann noch irgendwelche körperlichen Probleme kommen, lieber rechtzeitig sich das Leben zu nehmen. Und das hat sie dann auch getan. Alles wohl überlegt, noch am Mittag das Essen gekocht für meinen Schwiegervater und meinen Schwager und dann eben noch in einen Kaffee angeboten, hat sich dann zurückgezogen, hat gesagt, so, ich gehe mal jetzt nach oben und ruhe mich etwas aus. Und da hatte sie dann eben alles vorbereitet und hatte sich dann das Leben genommen, so wie Frauen das häufiger tun, auf eine eher weiche Art und Weise, dann eben durch Ersticken. Nicht? Und das ist mehr so ein Bilanz-Selbstmord. Also ein Mord, der genau geplant ist, der jetzt nicht emotional ist und so, aber natürlich auch für die Angehörigen schlimm ist. Nun, ich möchte jetzt einige Zeit darauf verwenden, um zu zeigen, wie wird denn Selbstmord bewertet? in der Geschichte, wie auch in anderen Religionen und natürlich auch in der Bibel. Generell können wir feststellen, dass in zu fast allen Zeiten und in fast allen Religionen Selbstmord kritisch gesehen worden ist. Wobei man meistens unterschieden hat, auch zwischen verschiedenen Formen und Arten des Selbstmordes. So war bei den alten Griechen, finden wir beispielsweise Aussagen, der Selbstmord, das sei so etwas wie, wenn jemand den Wachposten verlässt. Da hast du deine Aufgabe in der Gesellschaft und in der Familie und wenn du jetzt Selbstmord begehst, dann stiehlst du dich aus deiner Verantwortung heraus und deshalb ist Selbstmord eigentlich schlecht. In der Spätzeit Griechenlands, also in der Spätantike, gibt es allerdings einige Philosophen, die sogar Selbstmord empfehlen. Das ist eine Phase eben der Dekadenz, der Zersetzung der Gesellschaft. Wir finden da die Aussage aus einem Erlass des Senats von Athen, der lautet folgendermaßen: Derjenige, der nicht länger leben will, soll seine Gründe vor dem Senat auseinandersetzen und Selbstmord begehen, wenn er die Genehmigung dazu erhalten hat. Wenn dein Leben dir verhasst ist, wirf es weg. Wenn dein Schicksal dich erdrückt, trink den Schierlingsbecher. Wenn die Last der Schmerzen dich beugt, verlass das Leben. Der Unglückliche soll von seinem Unglück berichten und der Magistrat ihm das Heilmittel geben, damit sein Elend ein Ende findet. So eine öffentliche Verlautbarung. Nun, ich möchte gar nicht vollkommen ausschließen, dass nicht eine ähnliche Situation in Deutschland in ein paar Jahren oder Jahrzehnten auch auf uns zukommt. Also ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt, sind das jetzt gute Gründe, wollen Sie das wirklich, wissen Sie, was das für Konsequenzen hat und dann bekommst du eine Aufklärung, wie du am besten vom Diesseits ins Jenseits hinübergehen kannst. Schmerzlos, vorher noch ein Testament aufsetzen, noch aufschreiben, welche Lieder du zur Beerdigung hören möchtest, beziehungsweise deine Angehörigen hören sollen. Also das kann durchaus sein, weil die Diskussion geht im Moment in solch eine Richtung tatsächlich und wir kommen hier nochmal vielleicht an einem anderen Abend zur Frage der Euthanasie, die damit zusammenhängt und da ist ein Großteil der bundesdeutschen Bevölkerung, die für Euthanasie sind. Das ist die Minderheit in Deutschland, die dagegen ist. Zu dieser Minderheit gehören allerdings die meisten Pflegekräfte und Ärzte. Deshalb wird das im Moment noch ein bisschen, und die meisten Parteien auch, deshalb wird das noch ein bisschen zurückgestellt. Aber hier, das ist jetzt eher die Ausnahme, eine Ausnahme in so einer Spätphase einer Gesellschaft, die an erste Stelle den Individualismus und die Lust stellt. Und da merken wir, das muss dann natürlich auch zu solchen Konsequenzen führen, wenn man das als Maßstab nimmt. Nun, ich hätte jetzt noch ein paar Beispiele, die in dem zweiten Band meines Buches dann ja auch genannt werden, die ich hier aber überspringe. Ich will jetzt nur so ein paar wenige dabei noch nennen. Plato beispielsweise war von der Unsterblichkeit der Seele überzeugt und hat deshalb den Selbstmord als etwas Mögliches angesehen, besonders wenn man jetzt unter schweren Schmerzen leidet. Aber das, was er dabei verurteilt hat, war, dass eigentlich ja Gott über das Leben bestimmen müsse. Den Gott, den er meint, ist jetzt nicht der biblische, aber das ist eben sein Ausgangspunkt dabei. Der Stoiker Zenon von Kriton, der hatte gemeint, das Leben sei angesammelt von Gefühlen, die man nachgehen müsste und die Urteile, wie man sich verhält, kämen in erster Linie aus den Gefühlen. Er wurde nicht sehr alt. Er erhängte sich bereits 28-jährig aus bloßem Ärger, nachdem er gestolpert war und sich dabei den Finger verstaucht hatte. Ja, das sah er als genügenden Grund an, sein Leben zu beenden. Weil eben im Moment, er fühlt sich so schlecht und er hat so viel Schmerzen im Finger, das geht nicht. Ja. Auf der griechischen Insel Chios wurden alten Menschen aufgefordert, sich selbst zu töten, wenn sie der Familie zu Lasten fielen. Also wir merken auch solch eine Sache, bist du krank, bist du alt, dann ist dein Leben nichts mehr wert. Das gab es auch immer wieder und zwar in Gesellschaften, die eben biblisches Ethos so nicht kannten. Und da merken wir auch, wie stark eigentlich europäisches Denken in der Vergangenheit von der Bibel geprägt war. Es gegenwärtig aber immer weniger wird und deshalb natürlich auch das Leben in den vielfältigen Formen vom Anfang, das heißt Abtreibung bis zum Ende des Lebens, Euthanasie, in Frage gestellt wird. Ja, dann komme ich kurz darauf zu sprechen, wie das nun in dem Hinduismus ist. Auch nur kurz hier dabei. Prinzipiell wird in Indien der Selbstmord immer abgelehnt. Und zwar nicht, weil er gegen den Willen der Götter verstößt, sondern weil er die Normen der Brahmanen verletzt. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass die Kinder Verantwortung für die Eltern haben und in keinem Fall sich das Leben nehmen dürfen, ehe die Eltern gestorben sind. Weil sonst stehlen sie sich aus ihrer Verantwortung, haben damit ein schlechtes Karma. Ihr wisst ja, das ist dieses, was die Hinduisten denken, was man ansammelt und das bestimmt dann die nächste Geburt. Und weil du dann schlechtes Karma hast, wirst du im nächsten Leben noch schlechter geboren. Also meinetwegen, jetzt du leidest im Moment unter Krankheit. Und dann sagst du, jetzt bringe ich mich um, deine Eltern leben noch, dann wirst du im nächsten Leben noch mehr leiden, weil du ja ein schlechtes Karma hast. Also insofern sagen die Hindus, das ist ja verrückt. Ich will jetzt mich umbringen aus dem Leiden, das bringt ja gar nichts, denn im nächsten Leben geht es mir noch dreckiger. Also besser das Leiden ertragen, als dem dann jetzt ausfliehen, davon fliehen. Es wird dann zum Beispiel bei den Jainas auch als kindischer Tod bezeichnet. Weil sie sagen, das ist doch kindisch, das ist doch verrückt, so etwas zu machen. Eine Ausnahme gibt es nur bei den rituellen Selbstmorden. Beispielsweise, wenn sich eine Witwe verbrennen lässt, was ja heute in Indien verboten war, aber in früheren Jahrhunderten gab es das. Oder wenn sich jemand bei einer Prozession vor den Götterwagen wirft, denn dann opfert er sich ja für die Götter und die revanchieren sich, so dass man im nächsten Leben eben dann doch besser wiedergeboren wird. Also das heißt, der Selbstmordkandidat versucht das dann besser noch religiös zu tarnen. Dann ist das wieder akzeptiert. Darüber hinaus gibt es dann auch die Asketen, die sich ja selbst zurückziehen und dann per Meditation sich das Leben nehmen. Weil der hinduistische Guru, der soll ja so lange meditieren, bis sein Geist sich aus dem Körper löst und dann die leere Hülle des Körpers nur noch zurückbleibt. Nun, wie ist es im Buddhismus? Im Buddhismus wird der Selbstmord auch abgelehnt. Erstmal, weil er unsinnig ist, denn man wird ja immer wieder geboren, reinkarniert. Darüber hinaus ist das Gebot des Nichtverletzens, der Ahimsa, also des Nichttötens, ist von Buddha sehr wichtig. Und das gilt natürlich auch für die eigene Person. Deshalb macht man das nicht. Ausnahme ist wiederum die Opferung des Lebens zum Nutzen anderer. Die wird dann als positiv erwähnt. So gibt es ein Beispiel, das wird dann in den buddhistischen Mythen erwähnt, wird von Buddha berichtet. Dieser Buddha, der habe sich an eine verhungernde Tigerin verfüttert, damit die in der Lage sei, ihre Jungen zu ernähren. Also ein Buddha früherer Wiedergeburten, der hätte sich dann nach und nach eben Arme und so weiter abgeschnitten, dann dem Tiger gegeben, der hätte das gefressen und hätte dadurch seine Jungen füttern können. Und das sei ja jetzt ein Opfer und deshalb das sei ein gerechtfertigter Selbstmord. Es wird auch noch ein anderes Beispiel erwähnt, und zwar eines Tages kämen eben Brahmanen an einem Weg vorbei und die waren hungrig gewesen. Und dann kommt ein Hase, der freiwillig ins Feuer springt, sich dort braten lässt, damit die Brahmanen nicht hungern müssen. Auch das wird als Beispiel genommen eines ehrenhaften Selbstmordes, hier von einem Tier. Also ich meine, wir merken, das Ganze ist natürlich ein bisschen absurd, aber das findet man dann in buddhistischen Schriften dazu. Das, was wir dann im Zen-Buddhismus haben, der ja in Japan besonders verbreitet ist, ist der Selbstmord, der den Ehrverlust verhindert. Wir kennen das ja vor dem Seppuku, nennt sich das, oder auch Harakiri. Das eine heißt eben den Bauch öffnen, das andere den glücklichen Abschied nehmen. Und das bedeutet, wenn du deine Ehre verloren hast, weil du irgendwie schlimme Schuld auf dich geladen hast, kannst du das wieder rückgängig machen, kannst also das wieder aufheben, indem du nach einem bestimmten Ritus deinem Leben ein Ende setzt. Da will ich jetzt nicht auf die Einzelheiten zu sprechen kommen, das könnt ihr gerne bei mir nachfragen, wenn euch das interessiert. Ich habe dann auch noch neulich gelesen vom Dalai Lama, nicht dem Oberhaupt des tibetanischen Buddhismus, der übrigens auch sagt, das sei eigentlich schlecht, weil der Selbstmord sei ja der sinnlose Versuch, Zitat, der sinnlose Versuch, dem karmisch verordneten Leiden zu entkommen. Naja. Im Suizid ist es so, dass der Selbstmord verboten wird, weil er ja Mord sei. So steht das zum Beispiel im Talmud. Da beziehen sich die Juden auch auf das generelle Tötungsverbot aus dem Alten Testament, 2. Mose 20, Vers 13 beispielsweise. Darüber hinaus wird von den jüdischen Rabbinen darauf hingewiesen, dass der Suizid hier eine Leugnung des Guten in der Welt ist, ein sich fallen lassen in Verzweiflung, und das sei doch Sünde. Denn es gibt doch den guten Gott, an dem man vorgibt zu glauben, der das Leben in der Hand hält. Und wenn man jetzt meint, es gäbe gar keinen Ausweg, dann sei das Sünde, weil man hier die Aussagen Gottes verneine. Ein Suizid nimmt auch Gott das Vorrecht, das Leben wieder zu nehmen, was er ja selbst gegeben hat. Und das wird dem Menschen ja streng verboten. Wir wissen das erste Mal, ein direktes Tötungsverbot finden wir, nachdem Noah aus der Arche kommt. Da wird nämlich gesagt, erstmal wird erlaubt, dass Tiere gegessen werden dürfen, das erste Mal, nach der Schöpfung wird das erlaubt, vorher war das ja nicht legitim. Und dann wird gesagt, aber dir ist verboten, Menschenblut zu vergießen, denn wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden, steht da, weil das Leben des Menschen Gott allein gehört. Es gibt dann allerdings auch da ein paar wenige Ausnahmen, die von den Rabbinen erwähnt werden, so die Vermeidung von noch größerem Vergehen. Dann ist Selbstmord erlaubt. So finden wir beispielsweise in Israel bis heute große Feiertage, da wo man an den Selbstmord der letzten Aufständischen des jüdischen Krieges denkt, die sich in Masada das Leben genommen haben. Das wisst ihr ja vielleicht, es gab ja 70 nach Christus den Aufstand gegen die Römer und da haben die letzten Juden sich in Masada das Leben genommen und da hat man gesagt, das ist besser, sich das Leben zu nehmen, als in die Hände der Feinde Gottes zu fallen oder eben noch das, was Gott einem anvertraut hat, das heißt jetzt Silbergegenstände aus dem Tempel, in die Hände der Feinde fallen zu lassen. Also hier sei das besser, denn möglicherweise die würden ja Gott verspotten, die würden die Soldaten zwingen, Gott abzusagen und dann sei das doch legitim. Es war dann ein langer Streit bei den Juden, der bis heute anhält, darf man denn jemanden, der Selbstmord begeht, beerdigen oder nicht? Und man hat dann so schließlich entschieden, die meisten Juden machen das heute, die sagen, ja, man darf ihn beerdigen auf dem Friedhof nach all den Riten, die im Judentum üblich sind. Warum? Weil derjenige im Augenblick seiner Tat verrückt gewesen sei. Und ein Verrückter ist für seine Tat nicht verantwortlich, also kann man ihn dann auch normal bestatten. Da merken wir, das ist dann typische jüdische Logik dabei, die wir manchmal gerade bei den vielen Sabbatgeboten auch an anderer Stelle wiederfinden. Im Islam ist das ebenfalls verboten. Sure 4, Vers 29 beispielsweise, da wird gesagt, dass Allah den Zeitpunkt des Todes des Menschen vorherbestimmt und deshalb sei das generell falsch. In einer Hadith, einer mündlichen Überlieferung über Mohammed, wird dann gesagt, dass denjenigen, die sich das Leben nehmen, wird das ewige Höllenfeuer droht denen und denen ist der Himmel verwehrt. Also Zitat, Al-Hassan berichtet, dass Gundub berichtet, dass der Prophet Mohammed, Allahs Segen und Friede sei auf ihm, ein Mann litt an seinen Verletzungen und beging deshalb Selbstmord. Allah sagte dazu, mein Knecht nahm sich das Leben und ist mir damit zuvorgekommen, ich verwehre ihm das Paradies. So steht er da. Danach müssen wir uns jetzt als Christen ja nicht halten, aber es ist interessant trotzdem für uns zu wissen, hier gibt es eine ähnliche Kontinuität, wie sie auch in der Bibel ist. Denn hier baut der Islam auf biblischen Aussagen auf. Das war gerade der nächste Satz, den ich sagen wollte. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich sehe ja schon in eurem Kopf hinein, dass ihr jetzt die Frage habt, was ist denn mit den Selbstmordattentätern? Und ich fühle mich da ja innerlich bestätigt, dass das tatsächlich auch so ist. Ja, diese Selbstmordattentäter sind ähnlich wie im Judentum, sind dann die Ausnahme. Denn da wird gesagt, dass die ja nicht sich das Leben nehmen, um ihr Leben zu beenden, sondern dass sie ihr Lebensende in Kauf nehmen, um Muslime zu schützen oder um die Sache Allahs voranzubringen. Das heißt, das Entscheidende ist die Motivation. Habe ich die Motivation, ich beende mein Leben, weil ich keine Lust mehr habe, Schmerzen habe oder sonst was? Oder bin ich bereit, sozusagen tollkühn, heldenhaft mein Leben zu opfern? So, das eine ist der Märtyrer, der sein Leben hingibt, eigentlich ist ihm sein Leben wertvoll, aber er gibt das Leben hin für die Sache Allahs, der natürlich kann eine Belohnung erwarten, der sein Leben aber einfach beendet, weil er ihm überdrüssig ist, der natürlich wird bestraft und kommt in die Hölle, nach islamischer Vorstellung. Ja, das wäre jetzt natürlich die ähnliche Frage mit Prädestination und freiem Willen und so etwas. Da haben die Muslime ein ähnliches Problem wie wir ja auch. Und hier würde man sagen, ja, auf der einen Seite klar, Allah sieht das schon, auf der anderen Seite hast du das aber vollzogen und deshalb bist du dafür auch verantwortlich. Genau. Ja, der kommt nicht in den Himmel, aber der Selbstmordattentäter, der eben wie gesagt, der schon, weil er ja nicht plant zu sterben, so wird vorausgesetzt, sondern der will einfach sich für alle einsetzen. Und jetzt gibt es eine ganz komplizierte Konstruktion, da war ich auch mit Muslimen schon darüber gesprochen, und zwar die sagen, Selbstmordattentat sei ja nur dann, wenn man mit einem übermächtigen Gegner zu tun hat, den man sonst nicht bekämpfen kann. Und weil sonst die Sache Allahs vielleicht untergehen würde, ist man dann auch berechtigt, eben solche Selbstmordanschläge zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wo sind denn dann diese übermächtigen Gegner? Naja, diese übermächtigen Gegner, das sind die Christen. Jetzt sagt man, ja, wieso? Denn werden die christlichen islamischen Länder verfolgt? Ja, klar werden die verfolgt. Wenn ihr das Radio, wenn ihr im Radio gehört habt gestern, jetzt hat ja die UNO beschlossen, da eine Friedenstruppe nach Darfur zu schicken. Und da hat man mal so bilanziert, dass in den letzten, ich glaube, 10 Jahren 200.000 Menschen in Sudan umgebracht worden sind. Und in erster Linie von muslimischen Milizen, die dann die christliche Bevölkerung und manchmal auch Stammesbevölkerung im Süden des Sudan umgebracht hat. Das sind verschiedene Gründe, die dabei eine Rolle spielen, aber eins ist auch eine religiöse. Jetzt kann man sagen, ja, wieso tun die das? Wo sind denn die übermächtigen Gegner? Ja, das ist eben in der Vorstellung vieler Muslime. Der übermächtige Gegner ist Amerika, ist Europa. Und die sind ja überall und wir können ja gar nichts tun. Deshalb ist es möglich, mit allen Mitteln gegen die zu kämpfen, auch mit den Mitteln. Dann ist es sogar erlaubt, einem Muslim andere Muslime zu töten, wenn dadurch die Sache Allahs vorangebracht wird. Natürlich müssen wir sagen, es ist ja irgendwie verdreht, aber ich will euch ja nicht erklären und begründen, warum das nun richtig ist. Ich will euch nur sagen, so sehen die das. Gut. Wer das näher lesen will, ich kann euch dann auch Quellen angeben und genau zitieren und so weiter. Zum Beispiel auch hier eine Verlautbarung des Scheich Mohammed Said Tantawi von der Al-Azhar-Moschee Universität in Kairo, der dann eben auch in der ähnlichen Richtung genau das sagt, also in der Gegenwart. Stammesreligion, die überspringe ich mal. Wer das gerne nachlesen will, der kann das dann hinterher in meinem Buch nachlesen. In der Kirchengeschichte will ich jetzt auch nur kurz darauf eingehen. Da haben wir eine erste Verurteilung des Selbstmordes von Augustinus, etwa 350 nach Christus, in seinem Buch vom Gottesstaat. Da sagt er, das sei falsch, weil eben Mord generell Sünde sei, also Selbstmord sei falsch, weil Mord Sünde sei und weil ja das eben dann auch der Selbstmord Mord sei. Thomas von Aquin sagt, dass Suizid sei ein Akt gegen die Liebe zu Gott und gegen die Gesellschaft und deshalb sei er generell gegen Gott gerichtet. Weil Gott ja sagt, ich liebe dich. Gott hat aus seiner Liebe zu dir sein Leben gelassen in Jesus und jetzt schmeißt du dieses Leben, was Gott teuer erkauft hat, einfach weg. Das sei also etwas, was Gott ins Angesicht schlägt. Darüber hinaus, die Aufgabe, die der Christ in der Gesellschaft hat, sei ja noch nicht ausgefüllt, sonst würde Gott ihm ja das Leben nehmen und deshalb müsse er hier auf der Erde bleiben. Dann sagt Thomas von Aquin auch, und ich denke, auch damit hat er ja recht, der Mensch ist Eigentum Gottes. Er gehört Gott, wie ein Sklave seinem Herrn gehört. Das wird ja auch im Neuen Testament so bezeichnet. Wie gesagt, wir sind losgekauft von der Sünde, nicht durch das Loskaufopfer, und jetzt gehören wir dem, der das Geld für uns bezahlt hat. Und der kann bestimmen, was wir zu tun haben. Und in der Antike war das ja so, dass ein Herr sogar über Leben und Tod seines Sklaven bestimmen konnte. Und insofern, wenn ein Sklave in der Antike sich das Leben genommen hat, dann wurde der auch verfolgt wegen Sachbeschädigung. Ich meine, solange man ihn noch belangen konnte, nicht? Oder wenn er nicht gestorben war, sondern nur einen Selbstmordversuch gemacht hat. Klingt für uns jetzt natürlich absurd, aber da ist der Hintergrund, wir gehören eigentlich Jesus, er hat Eigentumsrechte an uns, deshalb dürfen wir auch nicht unser Leben zerstören, denn damit zerstören wir ja was, was uns gar nicht gehört. Das ist nur was Jesus gehört. Die Synode von Orly im Jahre 533 hat dann Suizid auch als Verbrechen verurteilt. Wenig später in Toledo hat man gesagt, dass Selbstmörder zu exkommunizieren seien und deshalb auch nicht auf dem normalen Friedhof beerdigt werden dürfen. Und das war in der katholischen Kirche so bis 1983. Bis 1983 mussten die außerhalb des geweihten Bodens, außerhalb der Kirche beerdigt werden und man durfte auch keinen Gottesdienst für sie abhalten und ähnliches mehr. Das ist also gerade mal 20 Jahre, also 25 Jahre, nicht ganz 25 Jahre her. Übrigens war das dann auch in dem europäischen Strafrecht so. In England wurde bis 1873 der gesamte Besitz eines Selbstmörders konfisziert und dem Staat übergeben. Das heißt, damit sollten die auch abgehalten werden, selbst wenn du sterben willst, denk an deine Familie. Nicht? Die Familie hat hinterher nichts mehr. Alles wird weggenommen, wenn du Selbstmord begehst. Damit sollte man im Vorfeld abgehalten werden, das überhaupt zu tun. Friedrich der Große verfügte, dass die Selbstmörder und ihre Angehörigen in Preußen nicht mehr bestraft wurden. Bis dahin war das generell verboten. Martin Luther spricht von dem Selbstmord als Werk des Teufels und verurteilt das deshalb auch. aus ähnlichen Gründen, die ich vorher von Thomas von Aquin genannt habe, verurteilt er das. Er sagt auch, das sei eine Anfechtung des Teufels, in der man hineinsteht, der man widerstehen müsse, der man nicht nachgeben dürfe dabei. So ist es eigentlich in der ganzen Kirchengeschichte, dass immer wieder darauf hingewiesen wird, das Leben gehört Gott und der Mensch darf nicht darüber verfügen. Erst einige der neueren, modernen Philosophen, die haben das Ganze dann in Frage gestellt und haben gesagt, der Mensch, der solle doch über sich selbst verfügen. Und zwar erst in der allerneuesten Zeit, in der Existenzphilosophie beispielsweise, noch bei den Philosophen wie Kant, Hegel und ähnlichen, die haben gesagt, Selbstmord sei verboten, hier noch aus christlichen Überlegungen heraus. Wie sieht es heute aus mit dem Selbstmord in der Gesellschaft beziehungsweise in der Rechtsprechung? Da ist es so, dass Suizid als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts eigentlich straffrei ist. Natürlich auch insofern naheliegend, weil ja ein vollendeter Selbstmord, da ist ja auch eine Verhandlung und eine Bestrafung gar nicht mehr möglich. Insofern sind auch die Teilnahme bei einer Selbstmord straffrei, es sei denn, eben man weist dort eine Anstiftung oder eine Beihilfe oder sonst etwas nach, dass man nachgeholfen hätte. Also wenn du hinter jemanden vom Hochhaus stürzt und dann sagst, ja, ich war ja nur dabei, als das passiert ist, das ist dann natürlich nicht straffrei. Bestimmte Formen der Selbstzerstörung werden ja sogar allgemein akzeptiert. Meinetwegen die des übermäßigen Alkoholkonsums oder die des übermäßigen Rauchens könnte man ja auch durchaus, und das ist jetzt ernst gemeint von mir, als eine Art Selbstzerstörung, das heißt eine Art Selbstmord auf Raten sehen. Und es gibt ja auch Menschen, die sich bewusst selbst zerstören, wenn du mit denen sprichst, die wissen, ja, ich weiß, ich werde da sterben, macht mir auch nichts aus. Ich mache das weiter, mein Körper ist mir nichts wert, ich zerstöre den auch durchaus. Auch das gibt es und das ist allgemein gesellschaftlich ja akzeptiert. Sonst wird der Begriff Selbstmord ist insofern problematisch, weil er strafrechtlich mit dem Begriff Mord, das heißt mit einer Tötungskriminalität zusammenhängt. Mord beschreibt laut Paragraf des Strafgesetzbuches 211 in Deutschland die Tötung eines anderen Menschen. Daher bleibt die Selbsttötung in Deutschland den anderen Menschen heute straflos. Eine Sonderstellung nimmt da der Paragraf 109 ein, der die Soldaten betrifft und der Paragraf 17 nach dem Strafgesetz. Da wird nämlich gesagt, dass Selbstmordversuch und Selbstverstümmelung müssen strafrechtlich verfolgt werden, weil die ja hier so eine Art Fahnenflucht darstellen. Denn derjenige gehört ja jetzt der Armee. Nicht? Und deshalb kann er ja nicht mehr über sich selbst vollkommen verfügen. Das, was problematisch gesehen wird, ist je nachdem, wenn du bei einem Selbstmord mithilfst, weil dann kann es immer sein, du bist Anstifter oder du hast keine Hilfeleistung gegeben, da wo du sie hättest geben müssen. Weil beispielsweise, wenn jetzt ein Arzt daneben steht, wenn sich jemand umbringt, dann kann er strafrechtlich verfolgt werden, weil er eben eigentlich dazu verpflichtet wäre, dem Menschen zu helfen. Also unterlassene Hilfeleistung könnte dabei eine Rolle spielen. Eingeschränkt wird diese Diskussion, wo ich nur am Rande drauf eingehen will, durch die Patientenverfügungen. Sollen ja gerade neue Gesetze momentan entstehen. Und die sollen dann festlegen, unter den und den Umständen will ich nicht, dass man diese oder jene medizinische Maßnahme an mir vollzieht oder dass ich sterben will, auch wenn ich nicht mehr zurechnungsfähig bin oder wenn ich jetzt einen Hirnschlag habe und diese und jene Schäden davon habe, dass ich das nicht mehr will. Bisher sind die juristisch nicht bindend. Und zwar, sie sind deshalb nicht bindend, weil der Arzt, der einen behandelt, muss erstmal den mutmaßlichen Willen des Patienten zum jetzigen Zeitpunkt feststellen. Und meistens sind diese Patientenverfügungen zu allgemein dafür. Meistens ist der zeitliche Abstand zu groß. Meistens sagt man, das hat er geschrieben, als er gesund war. Wir wissen nicht, wie es jetzt wäre, wenn er krank wäre. Also hier gibt es eine ganze Menge Probleme, die sich dabei auftun, die auch real da sind. Aber Patientenverfügung ist ja jetzt nicht mein Thema. Gut, jetzt ist die Frage, ist Suizid für Christen möglich? In der Bibel werden uns verschiedene Personen genannt, die Selbstmord versuchen wollten oder es dann auch vollzogen haben. Uns ist da beispielsweise Saul bekannt, 1. Samuel 31, Verse 1 bis 6 und 2. Samuel 1, Verse 1 bis 5. Also der sich ja dann ins Schwert stürzt dabei, als er sieht, dass die Schlacht verloren ist. Also er will ja erst getötet werden und sich dann ins Schwert stürzt. Judas kennen wir. Matthäus 27, Verse 3 bis 10 und Apostelgeschichte 1, Vers 18, der sich erhängte. Und dann finden wir in der Apostelgeschichte noch den Hinweis, dass da das Seil wohl riss und er dann auf den Boden fiel und er dann eben dort auch starb. Wir finden dann Selbstmorde wie den von Simson, Richter 16, Vers 30. Erinnert euch an die Geschichte des starken Simson mit seiner Delila und der dann hinterher gefangen genommen wird, geblendet wird, schließlich seine Haare nachwachsen, er wieder Kraft bekommt und dann die Feinde Gottes in dem heidnischen Tempel vernichtet, indem er mit seiner Kraft eben da die Säulen des Tempels zum Einsturz bringt. Das ist ja auch dort eine Art Selbstmord, die er dort begeht. Wir finden das auch in ähnlicher Richtung bei von Abimelech, Richter 9, Vers 50, von Simri, 1. Könige 16, Vers 80, Vers 18, oder auch der Selbstmordgedanke zumindest von dem Gefängnisdirektor von Philippi. Nicht? Wir wissen das ja, als dort der Paulus gefangen genommen wird nach dem Erdbeben und er sich jetzt denkt, jetzt sind meine Schützlinge dort alle entflohen, dass er sich das Leben nehmen will, weil er weiß, das ist ein Ehrverlust und weil er auch weiß, in der römischen Armee würde das mit dem Tod bestraft werden, wenn der Gefangene entkommen lässt. Und da will er sich das Leben nehmen und im letzten Moment, Paulus hält ihn dann ja noch davon ab. Generell ist es so, dass wir in der Bibel kein ausdrückliches Selbstmordverbot finden. Also es gibt keine Stelle, wo ganz deutlich steht, Selbstmord ist verboten. Im Gegensatz beispielsweise zum Talmud und zum Koran. Talmud, eben die jüdische Auslegung des Alten Testaments, wohl verpflichtend für die Juden. Und genauso auch im Koran steht ganz eindeutige Verbote. Die finden wir in der Bibel nicht. Also, falls ihr eine Stelle findet, könnt ihr sie mir gerne nennen, bevor mein Buch fertig ist, damit ich die dann noch mit hineinnehme. Aber ich habe nach eifrigen Suchen keine gefunden. Das liegt auch daran, weil dieses Verbot in der Bibel wird abgeleitet von dem generellen Tötungsverbot. Und da ist sozusagen der Selbstmord nur eine Unterstufe, Untergruppierung von Mord allgemein in der Bibel. Das, was wir in jedem Fall sagen können, das ist die Darstellung der Morde, der Selbstmorde, die ich gerade erwähnt habe. Denn ausschließlich, umfassend alle Selbstmorde, die ich gerade erwähnt habe, werden in der Bibel negativ dargestellt. Sowohl der von Saul, als auch eben der von dem Gefängnisdirektor natürlich, als auch der von Judas, als auch der von den anderen Personen, die ich genannt habe, wird nicht als Vorbild dargestellt, nicht als Ideal dargestellt oder als legitim oder so etwas. Wenn überhaupt eine Aussage darüber gemacht wird, dann wird es eher als negativ dargestellt. Und es sind in erster Linie Menschen, die an sich und an der Gnade Gottes vollkommen verzweifeln, Gott auch nichts mehr zutrauen, sich von Gott abgewandt haben, in erster Linie Menschen, die so etwas tun in der Bibel. Außer bei denen, wo wir eben keine genaue Angabe darüber finden, aber das ist eben so das Hauptsächliche, was wir dabei sehen. Bei Simson finden wir eben keine genaue Angabe darüber, da wird uns nicht positiv oder negativ genannt, wie das bewertet wird, da wird das einfach nur berichtet. Also es wird jetzt an keiner Stelle gesagt, das sei der Auftrag Gottes, den er dort habe, oder das sei jetzt ein Vorbild für spätere Generationen. Im Judentum übrigens beruft man sich auch nie auf Simson als meinetwegen als Rechtfertigung von Selbstmordanschlägen. Das wäre ja naheliegend. Ich könnte mal sagen, das ist doch das Vorbild für jüdische Selbstmordattentäter. Wird aber nie benutzt, wurde auch nie in der Geschichte benutzt dafür. Also sowohl im Judentum als auch im Alten Testament wird das eher neutral berichtet, aber nicht direkt gewertet. Ja. Entsprechend den biblischen Aussagen ist das menschliche Leben der Verfügungsgewalt des Menschen entzogen und darf deshalb nicht ohne Gottes jeweiligen Auftrag genommen werden. Das finden wir in 4. Mose 35, Vers 19 und 20 oder in 5. Mose 5, Vers 17. Selbstmord ist nicht nur deshalb problematisch, weil er ein Mord ist und Mord für Christen absolut tabu ist. 2. Mose 20, die 10 Gebote, Vers 13 oder 4. Mose 35, Vers 30 bis 33 oder natürlich im Neuen Testament, Jesus nimmt das hier auf und sagt dann sogar, wenn du deinen Bruder fluchst, dann hast du ihn schon getötet sozusagen mit deinen Worten und das natürlich dann noch verschärft wird. Also aber generell Jesus natürlich Mord genauso verurteilt, wie das im Alten Testament ist. Wir finden ja auch die Aufzählung bei dem reichen Jüngling, wo dann gesagt wird, ja, hast du denn die Gebote getan? Und ja, die 10 Gebote habe ich gehalten. Also da finden wir, Jesus stellt sich dahinter und das ist auch das Tötungsverbot. Ja, darüber hinaus, Selbstmord ist eine absolut endgültige Entscheidung. Man kann es sich nachher nicht mehr anders überlegen. Die Tat ist nicht mehr rückgängig zu machen oder vor Gott zu bereuen. Und das ist auch etwas, was das Ganze erschwert. Wir sollten keine endgültigen Entscheidungen über unser Leben treffen. Das ist nur die Sache Gottes. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, ist der Selbstmord eine unvergebbare Sünde sozusagen? Zieht Selbstmord die ewige Verdammnis nach sich, wie das früher in der katholischen Kirche gesagt worden war? Und hier müsste ich sagen, da aus biblischer Perspektive jede Sünde, außer die Sünde wider den Heiligen Geist, vergebbar ist, beispielsweise Matthäus 12, Vers 31, so müssten wir davon ausgehen, dass auch die prinzipiell der Selbstmord vergebbar ist. Nun, jetzt würde man natürlich die Frage stellen, ja, wie will man denn da um Vergebung bitten, wenn man ist ja tot nachher? Ja, das kann ich euch jetzt natürlich auch nicht ganz genau sagen, weil die Bibel ja keine genaue Auskunft darüber gibt. Aber beispielsweise erinnere ich mich an ein Beispiel, wo jemand vorher, bevor er sich getötet hat, Gott um Vergebung gebeten hat. Jetzt natürlich die Frage, kann man das machen? Kann ich also eine Sünde tun und vorher Gott um Vergebung bitten und dann um Vergebung bekommen? Allerdings diese theologischen Spitzfindigkeiten möchte ich heute einmal beiseite stellen, denn wir müssen ja davon ausgehen, jemand, der sich das Leben nimmt, macht das nicht einfach so zum Spaß, sondern da sind meistens tiefgreifende und ernsthafte Motive, die dahinter stehen. Und wir müssen ja auch davon ausgehen, dass wir ja behaupten als Christen, unsere Sünden seien per se vergeben, wenn wir uns bekehren. Und dass wir nicht lehren, ich hoffe zumindest nicht, dass wenn in deinem Leben eine einzelne Sünde nicht bekannt sein sollte, dass du deshalb verloren gehst. Ich meine, wenn ich jetzt etwas überziehe, entschuldige das da, aber stellen wir uns mal vor, da sagt nun einer, da ist nun einer, der ist schwer krank, weiß was ich, Schmerz, hat starke Schmerzen am Ende seines Lebens und in dem letzten Atemzug, da denkt er sich noch, Mist, tut das weh. Und jetzt sagen wir, ah, geflucht, zack, vorbei. Da würden wir wahrscheinlich merken, ja, das irgendwie, das stimmt doch wohl nicht, das kann doch wohl nicht sein, nicht? Oder nehmen wir irgendwann mal an, in deinem Leben, du hast jetzt dein Leben lang deinem Bruder in der Gemeinde nicht vergeben, dass er dir dein Auto zu Schrott gefahren hat. Irgendwie, was ist jetzt? Gehst du verloren oder nicht, wenn du die Vergebung generell deiner Sünden von Jesus hast? Also ich will einfach herausfordern, seht einmal Selbstmord als Sünde an, das ist ja ganz klar, aber nicht Selbstmord als eine prinzipiell andere Sünde als andere Sünden auch. Und ich glaube, hier müssen wir davon ausgehen, uns sind nicht die Sünden vergeben, weil wir ein vollständiges Sündenregister angefertigt haben über jede einzelne. Sondern uns ist sie vergeben, weil Jesus unser ganzes Leben mit all den Sünden erneuert und vergeben hat. Damit will ich nicht, dass jetzt einige Angst haben, dass ich genau ins entgegengesetzte Extrem falle, will ich nicht sagen, nun lasst uns mal fröhlich sündigen, ist ja alles egal. Damit will ich auch nicht sagen, wenn Gott dir eine Sünde zeigt, dann macht das nichts aus, dann brauchst du sie nicht bekennen. Wenn euch Gott eine Sünde zeigt, geht hin und bekennt sie. Durch das, die Überlegung, die ich jetzt genannt habe, mein einziges Ziel dabei ist, ich will damit deutlich machen, dass ich meine, wir haben keine eindeutige Aussage in der Bibel, die sagt, dass ein Selbstmörder für alle Zeit verloren geht. Nur das will ich damit sagen, nicht mehr. Ich will damit nicht irgendwelche Sünden herabwürdigen. Ich will auch nicht sagen, dass Sünden nicht bekannt werden sollen, sondern nur sagen, ich glaube, dass wir keine biblische Handhabe haben, dass jemand, der bekehrt ist und der Sündenvergebung hat, dass der lediglich, weil er Selbstmord begangen hat, nicht zu Gott kommen könnte. Das nur will ich damit sagen. Mehr nicht. Natürlich ist es traurig, wenn ein Mensch seinen Wert als so gering einschätzt, dass er sein Leben leichtfertig wegwirft. Dabei ist doch jedes Leben von Gott, selbst ein verpfuschtes oder scheinbar verpfuschtes, selbst eines ohne geliebten Freund oder mit unheilbarer Krankheit, ist jedes menschliche Leben, so sagt uns die Bibel, unbezahlbar. Also davon müssen wir erstmal ausgehen. Wir sind heute sehr schnell verleitet zu sagen, weil unsere Gesellschaft das sagt, ein Leben mit Leiden, nehme ich mal einen Extremfall, ein Leben, wo du nur im Krankenhausbett liegst, mit Schläuchen durch Nase und Hals und den Armen hinein, da würden die meisten von uns intuitiv sagen, das ist doch nicht mehr lebenswert, das lohnt sich doch nicht mehr. Das sind doch bloß noch Apparate, die einen da am Leben erhalten. Generell kennt die Bibel diese Unterscheidung nicht, sondern das Leben ist ja wertvoll auch ohne deine Leistung. Denn dahinter steht ja das Leistungs- oder das Genussstreben. Entweder sagst du, ich kann ja nicht mehr genießen, deshalb keinen Spaß mehr, oder ich kann ja nichts mehr leisten. Was bringe ich denn noch? Ich bringe der Gesellschaft nichts mehr, ich koste nur Anstrengung. Oder eben, ja, ich kann ja nichts mehr machen. Beides sind keine Motive, die über den Wert des Lebens bestimmen in der Bibel. Das müssen wir, glaube ich, ganz deutlich sehen, beispielsweise 1. Samuel 16, Vers 7, Psalm 7, Vers 5 bis 7 und auch andere. Jeder wird im Blick auf die Konflikte mit geliebten Menschen, anstehenden Prüfungen oder bedrohter, ungewisser Zukunft schon einmal sich ohnmächtig gefühlt haben. Doch nicht jeder zieht dann die Notbremse, um aus dem Leben auszusteigen. Die Rechtfertigung eines Selbstmordes können solche Probleme auch nicht dienen. Sicher dachte Jesus an solche Menschen, wenn er dazu aufforderte, uns nicht von den Sorgen niederdrücken oder kaputt machen zu lassen, sondern sie ihm zu nennen und seine Hilfe anzunehmen. Matthäus 6, Vers 25 bis 34. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Könnt ihr mit all euren Sorgen eurem Leben nur eine Handbreit hinzusetzen? Als nein. Oder da steht, die Vögel sehen nicht, sie ernten nicht und doch euer himmlischer Vater versorgt sie. Das richtet sich ja gerade eben an den Menschen, der von Sorgen niedergedrückt ist, und zwar ernsthaften Sorgen. Damit wird ja nicht gesagt, dass diese Sorgen irrational seien oder gar nicht existent seien. Jesus leugnet nicht, dass es schlimm ist, wenn man in solch einem Krankenhausbett liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Natürlich ist das schlimm, aber es ist eben kein Rechtfertigungsgrund, sich das Leben zu nehmen. Und es ist auch kein Rechtfertigungsgrund zu sagen, das Leben sei deshalb nichts mehr wert. Sondern hier müssen wir uns nicht von unserem momentanen Empfinden, sondern von Gottes Aussage leiten lassen. Und dann müssen wir sagen, auch solch ein Leben ist wertvoll, auch solch ein Leben ist von Gott gewollt. Und ich weiß ja, ich meine, hier sind doch, jemand, habe mit jemandem gesprochen, der in einer Behinderteneinrichtung arbeitet, wenn ich mich recht entsinne. Jedenfalls, ich habe auch ein paar Jahre in der Behinderteneinrichtung gearbeitet und ich habe manche Leute getroffen, die haben gesagt, ja, warum leben die denn überhaupt? Die können doch gar nichts. Das waren Leute, die waren mehrfach geistig und körperlich behindert. Die meisten von denen konnten nichts, keinen vernünftigen Satz sprechen. Viele konnten sich nicht anziehen, nicht ausziehen dabei. Die mussten gewaschen, gefüttert, alles Mögliche gemacht werden. Jetzt ist die Frage, ist das ein lebenswertes Leben oder nicht? Und wenn wir von Gott aus leben, müssen wir sagen, ja. Und als ich dort jahrelang gearbeitet mit den Leuten, dann habe ich die auch lieben gelernt. Weil auch diese Leute können sich ausdrücken, auch diese Leute sind Persönlichkeiten. Auch für diese Leute ist Jesus gestorben. Und dann müssen wir sagen, wenn Jesus das als so wichtig ansieht, dass er für diese Menschen stirbt, dann muss doch irgendwie ein Wert im Leben dieses Menschen sein. Und genauso, wie ist es denn, wenn einer da mit Schläuchen im Hals und in den Adern im Krankenhaus liegt, ist für Jesus den auch gestorben? Kann der sich noch bekehren? Ja, natürlich, Jesus ist auch für den gestorben. Also müssen wir sagen, auch der hat doch einen Wert in den Augen Gottes, und zwar einen immensen. Und das ist nicht etwas, was wir empfinden, das ist nicht etwas, was wir logisch begründen können, sondern etwas, was wir nur von Gott akzeptieren können, und darauf sollten wir hier achten. Und wie gesagt, dann Sorgen an Jesus abgeben. Zwar läuft es nicht immer wie gewünscht, doch immer wieder kann Jesus aus scheinbar ausweglosen Situationen ganz überraschend und vollkommen diese Situation vollkommen verändern. Wenn Menschen ihre krampfhafte Fixierung auf die Probleme aufgeben und ihr Herz Jesus vorbehaltlos ausschütten und den Mut aufbringen, so zu handeln, wie Gott es ihnen deutlich macht. Ich glaube, da ist ein ganz großes Problem. Häufig fahren wir an die Wand und begünstigen Selbstmordgedanken, weil wir so stark auf unsere eigenen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Kräfte bauen. Meinen, alles selbst lösen zu müssen. Meinen, Gott könne sich entweder nicht darum kümmern, weil er ja viel zu groß sei oder wir zu schlecht seien, oder Gott das vielleicht nicht kann. Wir würden zwar nie sagen, er sei zu schwach, aber na, irgendwie können wir uns das nicht vorstellen. Und hier ist Selbstmord häufig auch mit einem Glaubensproblem verbunden. Ich sage häufig, auch nicht, dass ihr mich versteht, immer. Ich habe ja darauf hingewiesen, werde das nachher noch tun. Es gibt auch andere Gründe, die das mit begünstigen können. Nun, hier sind wir, glaube ich, darauf dazu herausgefordert, an Jesus dieses Vertrauen zu übergeben. Immer wieder entstehen bei gegenwartsbezogenen Menschen Konflikte zwischen den Lustanforderungen, den Spaßerwartungen auf der einen und den oft wenigen, wesentlich tristeren, zwiespältigen Erfahrungen der Realität auf der anderen. Und dann kann man schneller dahin kommen, das lohnt sich doch alles gar nicht. Das Leben ist nicht mehr lebenswert. Ich steige aus, das bringt es doch nicht. Die Kernfrage bei der Bewertung von Selbstmord lautet, wer hat über mein Leben zu bestimmen? Wer hat über mein Leben zu bestimmen? Und das sollte für einen Christen ganz klar sein. Und ich rede jetzt natürlich nur für denjenigen, mit dem man noch sprechen kann. Beispielsweise von jener jungen Frau, von der ich euch berichtet habe, die so in ihrer Depression gefangen war, dass sie gar nichts mehr denken konnte. Die musste erstmal ruhig gestellt werden. Die musste sich erstmal erholen davon. Und dann haben wir nachher mit ihr seelsorgerlich gearbeitet und versucht, diese ganzen Sachen aufzudecken. Aber erstmal braucht es die Ruhe. Aber dann, das ist nicht genug. Wenn du nämlich jetzt nur jemandem Ruhe gibst und ihn hinterher wieder laufen lässt, dann kommt er früher oder später genau wieder an dieselben Stelle. Dann sind genau dieselben Probleme wieder da. Wir brauchen also beides. Aber häufig sind Selbstmordgedanken da, wo man noch mit Menschen sprechen kann und wo es auch noch möglich ist, neue Perspektiven aufzuzeigen. Und hier die Frage, wer hat über mein Leben zu bestimmen? Der moderne Zeitgenosse würde sagen, ja, natürlich ich selbst, wer denn sonst? Nach dem Motto, mein Bauch gehört mir, mein Leben gehört mir, ich mache doch selbst, was ich will. Der Christ hingegen kann so etwas nicht tun, sondern der muss sagen, Gott hat in meinem Leben zu bestimmen. Und der ist es, der mein Leben auch ans Ziel führt und mein Leben nimmt, wenn es hier einmal zu Ende kommt. Ich möchte hier nur noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, weil manche Menschen jetzt argumentieren und sagen, ja, ja, so ist das doch nicht, denn da gibt's doch die lebensverlängernden Maßnahmen, der wäre doch schon lange tot, aber das ist doch eigentlich bloß, man zögert das heraus. Da müssen wir natürlich sagen, da liegt ein großer Denkfehler vor. Nämlich der Denkfehler, dass sich der modernen Medizin mehr Macht einräume als Gott. So ungefähr nach dem Motto, Gott will, dass du stirbst, und dann kommt ein Arzt und sagt, du stirbst nicht. Und welches Wort gilt? Natürlich das des Arztes, nicht? Und Gott steht machtlos daneben und sagt, also ich will dir eigentlich, der stirbt, aber der stirbt einfach nicht. Weil, ja, ich meine, das ist ja, ich mache das bewusst etwas übertrieben, aber es gibt auch Christen, die genauso denken. Es gibt Christen, die denken so, die sagen, ja, eigentlich würde Gott da nicht reinfischen. Aber in dieser Situation, da will doch Gott, dass ich sterbe, und nur diese blöden Apparate halten mich davon ab, dass ich sterbe. Ja, das ist aber vollkommener Quatsch. Ich meine, wenn ihr irgendwo mal im Krankenhaus seid, die meisten Menschen sterben im Krankenhaus. Selbst in der Intensivstation. Und ich meine, da will ich jetzt keinen Pessimismus führen, dass ihr nicht mehr Angst vor dem Krankenhaus, dass ihr Angst vor dem Krankenhaus habt, das nicht. Aber natürlich, viele Leute kommen am Ende ihres Lebens ins Krankenhaus und sterben da. Ärzte sind nicht allmächtig und die moderne Medizin ist auch nicht allmächtig. Sondern wenn Gott sagt, es ist Schluss, dann ist Schluss. Und dann kann man Beatmungsversuche machen, so viel, dann kann man, wie man will, dann kann man eine Herzmassage machen, dann kann man Herz-Kreislauf-Maschinen anzogen. Wenn Gott sagt, finito, dann ist Ende. Aber Gott kann auch den Arzt benutzen, dass eben die Wiederbelebungsversuche fruchtbar sind. Zu welchem Grund auch immer. Und dann sollten wir uns nicht dazu verführt sein lassen, ja, aber dieses Leben ist doch nicht mehr wertvoll. Wie gesagt, schaltet das aus. Nicht du bestimmst, ob das Leben wertvoll ist, sondern Gott. Und Gott sagt, es ist wertvoll. Also akzeptiere Gottes Auffassung und nicht deine. Nun, natürlich ist Selbstmord nicht Selbstmord. Ich habe dann auch in meinem Buch das ausführlich noch dargestellt, will ich jetzt mal generell nicht so, ja, ich habe dann verschiedene unterschieden und wie das in Deutschland aussieht und so weiter. Man unterscheidet auch zwischen den harten Methoden und den weichen Methoden, also je nachdem, wie sich jemand umbringt. Danach, ja, eigentlich wäre es jetzt wichtig, darüber zu sprechen. Ich will es aber, werde es nicht tun. Und zwar können wir manchmal an den Methoden, die jemand wählt, erkennen, ob der es ernst meint oder nicht. Weil eben auch bei Selbstmord ist es so, dass nicht jeder, der einen Selbstmord androht, auch Selbstmord begehen will. Sondern manchmal, und hier kommen wir dann eben in schwierige Situationen hinein, wir müssen unterscheiden lernen, ob das nun ein ernsthafter Selbstmord ist, die Androhung oder eben nicht. Da müssen wir auch unterscheiden, wie gehen wir mit der Person vor. Es gibt Personen, die über Jahre hinweg ihre Angehörigen unter Druck setzen mit ständigen Selbstmordversuchen. Erstmal mit Androhungen. Und wenn die Androhungen nichts mehr bringen, dann macht man mal einen Versuch. Aber möglichst so, dass man rechtzeitig gefunden wird. Also ich meine, da gibt es zum Beispiel die typischen Leute, die sich dann gar nicht umbringen wollen. Die nehmen dann manchmal Rasiermesser und machen hier so ein paar Schnitte. Und damit zu verbluten, ist schon nicht so einfach. Ja. Ja, oder meinetwegen, du nimmst gerade so viel Tabletten, schaust vorher noch nach, dass du dir ziemlich übel wird, und aber du möglichst nicht stirbst. Oder du machst das gerade, bevor dein Ehemann wieder zurückkommt von der Arbeit. Schlimm natürlich, wenn er sich verspätet an dem Tag. Ja, es gibt mal das tatsächlich so. Das sind jetzt nicht erfundene Beispiele, ist auch nicht nur lustig gemeint. Das ist wirklich so. Es gibt viele dieser Beispiele, wo das genauso läuft. Oder meinetwegen, du nimmst die Tabletten, dann rufst du schnell noch an, nicht? Und sagst dann, also hier, nicht? Und ja, mir geht es so schlecht, ich habe gerade meine Tabletten genommen. Und natürlich hoffst du, dass dein Freund jetzt schnell eine Ambulanz holt und dir den Magen auspumpen lässt. Und das ist eben eine ganz andere Art und Weise. Das ist mehr sozusagen der Protest-Selbstmord. Das ist der Selbstmord, der Macht ausüben will. Der Selbstmord, der Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Und da müssen wir natürlich ganz anders mit umgehen. Wenn das ein Christ ist, müssen wir deutlich auch machen, dahinter steckt häufig ein sündiges Verhalten. Nämlich natürlich mit Menschen so umzugehen. Und da manchmal mit diesen Menschen kann man auch etwas direkter umgehen. Da kann man sie etwas stärker herausfordern. Was bei jemandem, der vielleicht bei einem versuchten Bilanzselbstmord sagt, mein Leben taugt alles nicht mehr, alles ist schlimm und der wirklich in der schwierigsten Lage ist, da darf man das nicht. Da ist vielmehr das seelsorgerliche Aufbauen wichtig und nicht so sehr, dass mal mit den Leuten ins Gericht gehen und Sünde als Sünde zu benennen. Also da gibt es einen deutlichen Unterschied. Nun, wenn ich jetzt noch kurz, ehe ich dann auf Einzelheiten eingehe, wie wir damit umgehen, will ich zumindest noch nennen, dass es einige andere Faktoren gibt, neben denen, die jetzt intellektuell sind, die die Sünde betreffen, die Selbstmord mit beeinflussen. So ist es beispielsweise, dass Suizidversuche werden häufiger von Frauen, Suizide häufiger von Männern begangen. Klingt jetzt vielleicht etwas seltsamer, aber das liegt möglicherweise daran, weil Frauen eher mal darüber nachdenken, auch mal darüber sprechen oder mal einfach das so als Notsignal ausstoßen. Ich kann nicht mehr. Und dann stattdessen das zu sagen, Selbstmordversuch. Das ist dann aber ein anderes Signal. Hingegen die meisten Männer, die wollen sich wirklich töten. Und deshalb eben dann auch mehr Selbstmorde bei Männern. Bei jüngeren Männern sind mehr Suizidversuche, bei jüngeren Menschen mehr selbst Suizidversuche, bei älteren mehr Suizide anzutreffen. Das ist der typische Jugendliche, der sagt, meine Eltern verstehen mich nicht und die wollen gar nichts von mir wissen und die lieben mich nicht. Jetzt werde ich einmal zeigen, was sie davon haben. So ungefähr, nicht? Als ob das irgendwas wirklich ändern würde. Und da ist natürlich, steckt so ein bisschen dahinter, der Protest, eigentlich will ich ja nur die Aufmerksamkeit und die Liebe meiner Eltern haben. Also das ist dann mehr so ein Notschrei oder so eine Erpressung manchmal auch. Muss natürlich trotzdem ernst genommen werden, aber das ist was anderes, als eben dann bei den Älteren die Suizide, die dann stärker wohl überlegt oder stärker mit der wirklichen Absicht, ihm dann auch zu sterben. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass jemand, der einen Suizidversuch unternommen hat, wirklich Selbstmord begeht, höchstens unbeabsichtigt. Wer sich wirklich töten will, wird sich selten mit einem halbherzigen Suizidversuch zufrieden geben. Leute, die Suizid begehen wollten und dann überleben, das führt häufig zu einer grundsätzlichen Lebensveränderung dieser Menschen. Also auch, weil es ein tiefes, einschneidendes Erlebnis ist. Trotzdem brauchen die natürlich hinter Betreuung und Hilfe dabei, das ist ja klar. Es gibt dann auch, und das will ich hier nur am Rande genannt haben, nationale Unterschiede. Es gibt viele Länder, also es gibt Länder, in denen Suizidversuche viel, viel häufiger sind als in anderen. Muss an der Luft liegen, nicht? Nein, es liegt nicht an der Luft, sondern nach der heutigen Erkenntnis liegt das zum großen Teil am Wetter. Das werdet ihr auch feststellen, Leute, die regelmäßig unter Depressionen leiden, ist ganz auffällig typische Herbst- oder Winterdepressionen. Sobald die Sonne scheint, es blendend warm ist, viel weniger Menschen begehen Selbstmord und Selbstmordversuche. Deshalb sehen wir auch, dass in südlichen Ländern Europas, wie zum Beispiel in Malta, nur 0,3 von 100.000 Personen nehmen sich das Leben. Das ist dann beispielsweise, wenn wir jetzt mal zu den Spitzen kommen, ist das in Ungarn sind es 45,3. Also jetzt können wir jetzt prozentual, ist das dann ja viel, 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 viel mehr. In Deutschland ist das etwa 16 pro 100.000. Also wäre es für einen Selbstmordkandidaten besser, nach Malta zu ziehen. Ja, also das ist jetzt zum Teil ernst gemeint, ne? Zum Teil. Aber tatsächlich, es gibt auch in Deutschland eine Therapie, man nennt das ja Lichttherapie, dass man eben Leute, die unter Depressionen leiden, dann so Lichtstrahlung aussetzt und es wirkt. Zum Teil zumindest, nicht? Also da merken wir, es ist eben nicht nur die Frage des Willens, es ist auch nicht nur die Frage der realen Probleme, mit denen man zu tun hat, sondern es sind äußere Faktoren, die dabei mit einer Rolle spielen. Darüber hinaus, das lasse ich jetzt einfach einmal. Generell vielleicht auch noch ein Datum, was ich interessant fand, jetzt nur rein wissensmäßig so, dass meistens in Kriegszeiten fast keine Suizide gezählt werden. Jetzt können wir nicht sagen, warum. Ja, ich könnte mal an mancher vielleicht sagen, ja, die werden ja sowieso umgebracht. Nein, das liegt woanders dran. Und zwar, das liegt daran, die Leute kämpfen so sehr ums Überleben, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sich das Leben zu nehmen. Tatsächlich ist das so. Lest einmal meinetwegen die Vertriebenen aus Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ging es nur darum, wo bekomme ich noch was zu essen? In wo kann ich jetzt noch schlafen? Kaum einer von denen hat sich das Leben genommen. Also da merken wir irgendwie, Gott hat es in den Menschen hineingelegt. Häufig finden wir, dass Suizid auffällig häufig ist in Gesellschaften, wo es den Leuten eigentlich gar nicht so schlecht geht, wo man ein gewisses Grad von Wohlstand hat. In anderen Ländern bringt man sich auch um, aber da ist dann häufig mehr als eben in Krisen oder Kriegszeiten. Nun, es gibt dann auch bestimmte Jahreszeiten, wo Selbstmorde höher sind, häufig nach längerer Arbeitslosigkeit ist das etwas höher. In der Jugendzeit, eben in der Zeit der Pubertät, ist es besonders häufig beispielsweise. Dann haben wir bei Katholiken weniger Selbstmorde als bei Protestanten. Deutlich mehr Stadtbewohner töten sich als Menschen auf dem Land. Deutlich mehr Ärzte und Krankenhauspersonal als Menschen anderer Berufsgattungen. Möglicherweise, weil sie so viel Angst haben vor dem, was im Krankenhaus im Alter auf sie zukommen kann. Möglicherweise, weil sie die Mittel näher zur Hand haben oder ähnliche mehr. Auffällig häufig selbstmordgefährdete Personengruppen sind Flüchtlinge, Alkoholiker, chronisch unheilbare Krankheiten, Kranke, Menschen, die eine kriminelle Handlung begangen haben, Personen, die in einer Ehekrise sind, die von einem plötzlichen wirtschaftlichen oder sozialen Verlust betroffen sind, die aus Liebeskummer, also wo die Ehe kaputt gegangen ist. Als Vorbeugung habe ich in einem Buch gelesen, vor Selbstmordabsichten kann unter anderem die Ehe empfohlen werden. Suizide sind ganz eindeutig statistisch häufiger bei geschiedenen, Verwitweten und Ledigen. Also wer noch nicht verheiratet ist. Ja. Nun, es gibt dann auch natürlich den Selbstmord bei unheilbar Kranken, das ist ja klar, können wir uns hineinversetzen. Dann auch bei den Menschen, die dauerhaft ihre Gefühle verdecken und unterdrücken. Also das heißt, Menschen, die unter rationale Selbstkontrolle sich bringen wollen, alles ist jetzt rational gesteuert, alles habe ich unter Kontrolle, die sind häufiger von Selbstmorden betroffen, als Leute, die das nicht tun. Ja, warum? Weil wenn dann andere äußere Faktoren dazu kommen, dann stürzt man vollkommen ab und kommt eben nicht mehr raus dabei. Dann bricht plötzlich alles zusammen. Man meint auch, das Selbstbild breche zusammen, die ganze Welt. Natürlich auch Depressionen, das ist auch deutlich. 15% der an Depressionen leidenden Menschen begehen, so steht die Statistik, letztendlich Selbstmord. 45% aller Selbstmörder haben vorher starke depressive Verstimmungen. Also hier auch ein starker Zusammenhang. Dann auch Schizophrenie. Etwa 10% der Schizophrenen begehen Selbstmord dabei. Hier hängt es häufig damit zusammen, dass sie Stimmen in sich hören, Halluzinationen haben, die sie manchmal zum Selbstmord drängen. Manchmal Verfolgungswahn, also Paranoia und so etwas dahinter. Dann auch Menschen, die ohne äußere Gründe auftretende intensive Angstanfälle haben. Man nennt das ja Panikattacken. Die werden häufig begleitet von Atemnot, Ohnmachtsgefühlen, Zittern, Übelkeit und so weiter. Da ist ein erhöhtes Risiko, ebenfalls Selbstmord zu begehen. Auch sogenannte Borderline-Persönlichkeiten, die zwischen Extremen schwanken, eben Überidealisierung, totale Ablehnung von anderen Personen und so weiter, Aggressivität oder vollkommen sich hängen lassen, auch da. Gefangene, insbesondere kurz vor der Entlassung. Wo wir denken, also erstmal kurz vor dem Prozess und dann kurz vor der Entlassung. Da würden wir sagen, die sollen sich doch freuen. Aber für viele ist das solch eine Krise, weil das könntest du ähnlich vergleichen, als wenn du entlassen wirst und plötzlich in ein anderes Land ziehst. Wenn einer 10 Jahre im Gefängnis ist, das ja seine Welt. Das sind die Freunde, die er hat. Viele fühlen sich so überfordert. Jetzt in einer Welt, die sehen mich als Gefangenen an. Ich bekomme keinen Job. Was wird meine Familie sagen? Ist meine Frau mir noch treu? Erkennen mich meine Kinder noch wieder? Das löst solch eine Krise aus, dass gerade Leute, die kurz vor der Entlassung ist, auffällig häufig im Gefängnis Selbstmord begehen. Dann Risikofaktor der Isolierung. Leute, die isoliert sind, wir kennen das. Meinetwegen Leuchtturmwärter, Leuten auf Expeditionen oder sonst irgendwo auch da. Es gibt dann verschiedene Untersuchungen darüber, ob das Gehirn abhängig ist. Man hat da nicht direkt etwas gefunden, außer dass es eben chemischen Stoffwechsel des Gehirns da bestimmte Ursachen gibt, die ja auch für Depressionen und Schizophrenie mitauslösend sein können, die ebenfalls einen Faktoren begünstigen können. Aber es gibt niemanden, der zum Selbstmord gezwungen wird. Und das ist für uns natürlich auch ethisch wichtig, auch für unser Umgang mit Selbstmordkandidaten ist das wichtig. Es gibt niemanden, der gezwungen wird. Also es gibt die Chance für jeden, egal wie schlicht man sich fühlt und egal wie krank man ist, es gibt für jeden die Chance, Nein zu Selbstmord zu sagen. Ich habe jetzt darauf hingewiesen, manchmal Selbstmordversuch als Druckmittel, manchmal als Hilferuf. Es gibt auch Selbstmord als Modetrend. Das klingt für mich vielleicht für uns für absurd, aber das ist tatsächlich so. Beispielsweise als 1774 Goethe sein Leiden des jungen Werther veröffentlicht hat, wo ein Held aus seinem Liebeskummer Selbstmord begeht, da gab es ein regelmäßiges Werther-Fieber, nannte man das. Werther war eine Kultfigur in der Zeit. Zahlreiche Jugendliche, die sich in einer ähnlichen Situation des Liebeskummers fühlten, ahmten seine Tat nach, indem sie die typisch blau-gelbe Werther-Kleidung tragen und dann Selbstmord begingen. Es kam sogar zu einem Prozess gegen Goethe, dem vorgeworfen wurde, durch sein Buch zum Selbstmord zu verführen. In einigen Regionen, wie in Leipzig, Kopenhagen oder Mailand, wurde das Buch sogar verboten, um Selbstmorde zu verhindern. Ein anderes Beispiel ist dann, dass nach der Ausstrahlung der sechsteiligen Fernsehserie Tod eines Schülers kam es zu einer ähnlichen Welle von Selbstmorden. Und zwar in den 3 Monaten danach verdoppelten sich die Selbstmorde von Teenies, in dem sich viele vor den Zug warfen. Also hier scheinbar gibt es das auch, eine Vorbildfunktion von Selbstmord. Nun, es geht letztendlich auch anders. Man kann hier Hilfe in Anspruch nehmen. Etwa 80% der Menschen, die Selbstmordgedanken äußern oder einen Selbstmordversuch unternommen haben, können, wenn sie seelsorgerlich behandelt werden, andere alternative Verhaltensmuster einüben, ihre Sorgen Gott abgeben und hinterher diese Selbstmordgedanken und Versuche überwinden. Also 80%. Andere haben dann langfristig damit zu kämpfen, weil möglicherweise auch jetzt die realen Ursachen, denen sie sind, schweres Leiden, schwere familiäre Beziehungen, sich nicht sofort verändern lassen. Aber eben im Wesentlichen ist es auch nicht nur eine Frage, ob sich die Umgebung verändert, sondern mehr, wie gehe ich mit dem Druck um, dem ich ausgesetzt bin? Das ist da die entscheidende Frage. Und da ist es natürlich notwendig, in akuten Fällen, dass dann professionelle Hilfe von ausgebildeten Notfallseelsorgern, Medizinern, Psychologen herangezogen wird, die erstmal eine Person aus dem vollkommenen Dunkel oder dem Selbstmordversuch herausziehen. Auf Dauer ist es aber wichtig, dass dann im privaten Umfeld der Gemeinde, der Familie oder der Freundschaft Hilfe ausgeht, dass Menschen stabilisiert werden und eine neue Perspektive bekommen. Für den Begleiter eines Suizidgefährdeten geht es in erster Linie darum, einer akuten Bedrohung von Leib und Leben zu begegnen. Wichtig ist dabei vor allem das Gebet mit und für den Betroffenen sowie die Bitte um Weisheit für die richtige Vorgehensweise. Ist der Selbstmordgefährdete nicht oder nur noch teilweise ansprechbar, soll bald ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. In weniger bedrohlichen Situationen hilft es den Betroffenen, wenn sich jemand Zeit und Aufmerksamkeit nimmt, um die eigenen Gedanken und Probleme anzuhören, zu verstehen und mitzuleiden. Ich glaube, die erste Phase ist einfach dieses Verstehen und Annehmen. Wenn jemand zu schnell kommt und sagt, du darfst dich einfach nicht töten. Das hilft jemandem, der jetzt nicht das nur als Druckmittel ausübt. Also dem, der das als Druckmittel ausübt, der braucht mal etwas harte Worte. Aber der das jetzt meinetwegen aus Verzweiflung tut. Das Erste, was der braucht, ist jemanden, der einfach mal an seiner Seite steht und zuhört. Und mitleidet. Und jetzt auch nicht gleich viele gute Ratschläge hat dabei. In der ersten Stufe, wohlgemerkt. Und wenn es jetzt nicht darum geht, dass der gar nicht mehr ansprechbar ist, dann habe ich ja gesagt, dann eher ins Krankenhaus. In der nächsten Phase soll versucht werden, die häufig einer suizidalen Depression zugrunde liegenden Probleme zu durchdenken und wenn möglich zu lösen oder zu relativieren. Meinetwegen, da sagt einer, ich bin so kaputt, mir geht es so schlecht, weil ich solche Probleme habe, meine Frau ist mir weggelaufen. Dann geht es erstmal darum, in der ersten Phase anzuhören, mitzuleiden, mitzubeten, Herr Jesus, hilf dieser Person. Jetzt muss aber in der nächsten Phase auch das Problem selbst angegangen werden. Und das ist natürlich häufig auch eine Sache, die Zeit fordert. Und das heißt, vielleicht mal zu sprechen mit der Frau, zu sprechen mit dem Mann, über längere Sicht versuchen, da eine Versöhnung wiederherzustellen. Oder wenn jemand in Geld Problem ist, zu sehen, wie kannst du die jetzt versuchen zu lösen. Wenn einer im Beruf entlassen ist, zu sehen, wie kannst du das machen. Nicht immer können wir sofort jemandem helfen, aber häufig sind die Menschen ja in solch einer Verzweiflung drin, sie finden selbst nicht heraus und immer wieder erschlägt es sie. Und nur immer neben einem zu stehen und Händchen zu halten, das hilft auch nicht. Und das Problem ist ja eine der Ursachen dabei. Nun, scheinen die Schwierigkeiten menschlich unüberwindbar, zum Beispiel bei unheilbarer Krankheit, sollte jedenfalls eine realistische Linderung der Umstände sowie geistlicher Trost und Hilfe angeboten werden. Meinetwegen entsprechende Schmerzbehandlung oder entsprechendes Hospiz oder regelmäßige Besuche, um miteinander im Rollstuhl in den Garten zu fahren oder vorzulesen oder sonst irgendetwas zu machen. Da Selbstmordgedanken nie nur auf reale Probleme bezogen sind, sondern immer entweder psychische oder geistliche Mitursachen haben, ist es entscheidend, den geistlichen Kampf nicht zu vernachlässigen. Wenn wir mich jetzt nur darauf sehen, die Probleme zu bewältigen und die richtigen Medikamente zu geben, hilft das dem Patienten für den Moment, aber nicht auf Dauer. Sondern auf Dauer muss er lernen, seine Beziehung zu Gott neu zu durchdenken und auch neue Möglichkeiten zu lernen, sein Leben neu zu gestalten, anders damit umzugehen. Dann kann der Suizidgefährdete aus der momentanen Krise herausgeholfen werden, ist es wichtig, dass er nicht sich selbst überlassen wird. So sagen, jetzt hat er es überwunden, jetzt lassen wir ihn mal wieder, sondern ihn weiter zu begleiten und ihm helfen, neue Probleme und Anfechtungen zu bewältigen, ein stabiles Lebensumfeld zu bekommen. Wichtig ist auch, dass wir nicht die Angehörigen von Suizidopfern vergessen, denn die brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, geistliche und praktische Unterstützung. Oft müssen sie nach einem schweren Verlust der Angehörigen mit eigenen Schuldgefühlen fertig werden. Hätte ich etwas merken sollen, hätte ich etwas übernommen sollen, hätte ich nicht mit ihm schimpfen sollen oder mit ihr. Und das ist eine Sache, die häufig Angehörige ihr Leben lang begleitet. Und das ist wichtig, dass wir dann da auch Hilfestellung geben. Und zwar einmal, dass sie auch hier lernen, so spätestens schon, dass sie auch lernen, Gott die Sachen abzugeben, dabei. Spekulative Selbstvorwürfe sollten möglichst unterbleiben. Schuldvorwürfe. Also das heißt, wenn wir jetzt mit einem zu tun haben, meinetwegen, der Sohn hat sich das Leben genommen, dann ist das Falscheste, was man da tun kann, und sagen, ja, bei solchen schlechten Eltern, was hätte denn da anderes passieren sollen? Ich meine, es gibt wirklich solche Leute, denen scheinbar jedes Gefühl verloren geht, auch in christlichen Kreisen. Das ist falsch. Selbst wenn die Eltern dabei schuldig geworden sind, hilft das gar nichts. Sondern dann erst einmal müssen sie dabei herauskommen und dann später die Schuld vor Gott bekennen, wenn wirklich welche da ist. Aber ich kann euch versichern, ich habe bisher keine Eltern getroffen, wo Kinder Selbstmord gemacht haben, die hinterher einfach zur Tagesordnung übergegangen sind. Also mir sind keine bekannt. Es mag sein, dass es solche gibt, aber mir sind keine dabei bekannt. Dann als nächstes ist es so, Christen sollten sich dafür hüten, natürlich jetzt Trauernde nach wenigen Wochen schon zu ermahnen, den Tod zu vergessen und das im Alltag überzugehen. Das ist auch häufig, was man dann sagt. Also meinetwegen jetzt nach 2-3 Monaten, ne, du bist immer noch traurig. Ja, also jetzt musst du doch darüber hinwegkommen. Das Leben geht doch weiter. Das ist meistens eine sehr schlechte Sache, denn ihr müsst davon ausgehen, dass im Normalfall jemand, der ein geliebtes Kind oder einen Ehepartner verloren hat, nie in seinem Leben darüber hinwegkommt. Und das muss auch nicht sein. Aber wir müssen den Menschen helfen, trotz dieses Schmerzes und dieses Verlustes weiterzuleben und eine Perspektive zu haben und zu sehen, Gott hat was mit dir vor. Also nicht das auszulöschen oder mit demjenigen zu schimpfen oder zu sagen, er müsse es jetzt vergessen, weil wir es vielleicht schon vergessen haben, sondern demjenigen zu helfen, mit diesem Schmerz richtig umzugehen, den zu Gott zu bringen und von Gott Trost und Erfüllung zu erfahren. Das ist dabei der bessere und wichtigere Weg. Sicher kann niemand einen Menschen dauerhaft vom Selbstmord abbringen, wenn der es wirklich will. Aber wir können selbstmordgefährdete Menschen häufig helfen, dass ihr verzerrtes Bild der Wirklichkeit korrigiert wird, dass geistliche falsche Ausrichtungen oder geistliche Belastungen oder Sünde bekannt wird, ausgeräumt wird, dass konkrete Probleme mitgelöst werden können. Das können wir Leuten mitgeben. Wir können ihnen auch Gedankenanregungen geben, die ihnen helfen, mit einer anderen Perspektive, mit ihrem Problem oder ihrem gewollten Tod umzugehen. Das ist sicherlich dabei auch eine wichtige Sache. Das mit den Sorgen habe ich euch schon gesagt. Und jetzt müssten wir natürlich in jeder einzelnen Situation durchgehen, was machen wir da mit einem Menschen. Denn es gibt jetzt keine Checkliste, wo ich euch sagen kann, mit jedem sagt zuerst das und sagt zuerst dann das und sagt dann das. Wie gesagt, generell nehmt mit, es hängt davon ab, woher kommt diese Depression, dieser Selbstmordgedanke, wie tief ist dieser Selbstmordgedanke schon vorangeschritten, habt ihr dann noch einen Zugang zu dem Menschen oder nicht? Da ist der Unterschied, geht zu einem Arzt, sprecht mit dem Menschen, ermahnt ihn, wenn es Druckmittel ist oder beleidigt sein ist oder sonst etwas, geht auch nicht darauf ein, lasst euch nicht unter Druck setzen. Provoziert ihn auch nicht dazu, jetzt dann Selbstmord zu machen, zu sagen, du tust es ja sowieso nicht, nicht? Und das sollte man dabei auch nicht machen, sondern zu sagen, das ist kein Weg und so reden wir nicht miteinander, nicht? Oder so etwas. Dann bei jemandem, der das ernsthaft tut, versucht als einerseits die Perspektive zu ändern, Selbstmord ist für einen Christen nicht akzeptabel, aus den Gründen, die ich genannt habe. Zweitens, versucht Mitgefühl zu zeigen. Drittens, versucht die Probleme mit der Person zu lösen. Viertens, versucht, wenn sie aus der Krise heraus ist, ihr neue Wege zu zeigen, mit denen sie in der Zukunft mit Schwierigkeiten in ihrem Leben umgehen kann. Das wäre jetzt eine Vorgehensweise, die ich euch da prinzipiell empfehlen würde. Mehr Einzelheiten kann ich euch Literatur dafür empfehlen oder ihr könnt es dann in meinem zweiten Band meines Buches über moderne Medizin und Ethik nachlesen. Ich werde hier abschließen und werde noch beten. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns unser Leben geschenkt hast und dass unser Leben vor dir unendlich wertvoll ist. Wir danken dir dafür, dass du unseren Körper wunderbar gemacht hast und dass er auch an so viel vertragen kann. Vielen Dank dafür, dass du uns immer wieder aus Problemen herausgeholt hast. Und wir möchten dich jetzt bitten, ganz besonders für die Menschen unter uns, die in ihrem Leben mit Selbstmordgedanken zu tun gehabt haben oder es jetzt haben. Wir möchten dich bitten, dass du ihre Perspektive veränderst, dass du ihnen Hoffnung und Zuversicht für ihr Leben gibst, dass du ihnen diese Gedanken wegnimmst und dass stattdessen dieser Gedanke an dich und das Vertrauen auf dich kommt. Wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, wenn wir nicht damit zu tun haben, dass wir Menschen helfen können, die uns begegnen und die an Selbstmord denken oder schon Selbstmordversuche hinter sich haben, dass wir ihnen in Weisheit und Liebe begegnen können. Gib uns da die richtigen Worte, gib uns die richtige Kraft, dass wir auch die richtigen Ratschläge geben können. Gib uns aber auch den Mut, dass da, wo mit Selbstmord nur gespielt wird oder Druck ausgeübt wird, gib uns da den Mut, das auch zu benennen und Menschen aufmerksam zu machen, dass das so nicht geht. Wir möchten dich da bitten, dass du uns bewahrst vor solchen Gedanken und vor solchen ausweglosen Situationen, scheinbar ausweglosen, und dass du uns die Kraft gibst und die Weisheit, richtig Menschen zu begegnen, die mit Selbstmord zu tun haben oder mit Selbstmordgedanken spielen. Amen.